Pot mit Ei, der kulinarische Podcast mit Blicken auf, über und unter den Tellerrand. Und hier ist Ihr Gastgeber, Tim, was los? Pot mit Ei.
Und damit herzlich willkommen Podcast zu Pot mit Ei. Und diese Woche ganz fantastischer Gast, ein alter Freund von mir ist da, Philipp Zitterbart.
Und ist hier ist Ihr Gastgeber, Tim, was los, Digga, Mann.
Und damit herzlich willkommen zu Pot mit Ei. Und diese Woche ganz fantastischer Gast, ein alter Freund von mir ist da, Philipp Zitterbart. Es ist mir eine Ehre, dass du mich hier im schmutzigen Bedding besuchen kommst. Hallöchen.
Danke, dass ich da sein darf, lieber Tim.
Es ist mir eine Ehre. Philipp, ich habe mir hier ein paar Notizen gemacht, denn diese, wenn ich dich jetzt vorstellen würde, da weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Also jetzt so aus meiner Erinnerung natürlich als Freund, als Vater, Ehemann, Sohn. Aber wenn ich jetzt die ganzen Berufsbezeichnungen aufzählen würde, würde ich sagen, du warst mal ein Chefkoch in Hamburg, du bist mal durch Afrika gereist und hast da gekocht, du bist Moderator, du bist Festivalmoderator, du bist Content Creator bei Chefkoch, du bist im Team Hirschhausen für die ARD, yes, ARD, irgendwas machst du noch mit Vicky Fuchs im Schwarzwald und ich habe so das Gefühl, jeden Tag kommt was Neues dazu und du bist selber noch Content Creator für deinen eigenen Kanal. Philipp, wie kannst du mir das erklären?
Du hast es eigentlich schon ganz gut zusammengefasst. Es fehlt noch drei Jahre Foodtruck-Betreiber.
Ja.
Aber sonst hat es einen guten Abriss gemacht. Ich habe dann noch eine Ausbildung als Bürokaufmann gemacht, weil ich dachte, ich habe keinen Bock mehr auf Gastronomie. Aber eigentlich trifft es so im Ganzen ganz gut.
Wirklich?
Ja. Also, ja, doch. Hast du mir irgendwas aufgeschrieben dazu? Ich bin genau wie du ein sehr umtriebiger Mensch. Ja.
Und du hattest ja zwischenzeitlich nochmal ein anderes Projekt, weshalb ich dich ja kennengelernt habe, weil ich mal kurz im Podcast reingehört habe, der hieß Arme war sexy damals. Und da hattest du ein Food-Konzept mit Bobby Serrano, wie der Serrano-Schinken, oder wie Serranfeld. Ja.
Serrano, mit S.
Also
Serrano.
Der Schinken.
Wie der Schinken, genau.
Ja. Und das habe ich beobachtet, weil ihr das so aufwendig gemacht habt. Ihr habt das so aufwendig produziert und wenn ich das vergleiche mit TikTok oder Instagram-Kreationen, die heute entstehen, quasi einfach nur an einem Handy und auch geschnitten am Handy, wenn überhaupt geschnitten. Und ihr habt das wirklich aufwendig gemacht. Damals noch im Klimansland gedreht?
Nee. Also ja, das war High-Level-Shit. Das war im Endeffekt aus einer Schnapsidee heraus entstanden. Corona, wir wussten nicht, was wir tun sollten. Wir haben uns dienstags getroffen und haben einfach gekocht, ich und Bobby. Mhm. So, und haben es dann irgendwann City Koch, Bobby erklärt genannt. Und hatten dann, das war ein schleichender Prozess, hat sich da ein richtiges Team drumherum gebildet. Und am Ende haben wir einfach echt eine Fernsehproduktion draus gemacht. Also von der Qualität her waren wir next level.
Ey, wenn man das Behind the Scenes gesehen hat, dann hat man gesehen, also dachte ich mir in der Küche, das kann doch nicht wahr sein. Ja. Vielleicht könnte ich mal über einen Kameramann nachdenken oder vielleicht so einen Ton, irgendwie mal ein Ansteckmikro kaufen.
Ja, wir hatten wunderbaren Fotografen, Valentin Amon, ganze Organisation, drumherum und unser Kameramann Michel, mit dem ich heute immer noch Sachen mache, gerade wie zum Beispiel, wir haben Vicky Fuchs zu Hause besucht, im Schwarzwald, haben ihr Hotel angeguckt, haben ihre Küche angeguckt, haben so ein bisschen behind the scenes, bisschen hinter die Kulissen geschaut, was sehr schön war. Und da nehme ich Michel mal mit. Und Michel ist ein grandioser Kameramann.
Das wird alles rausge.
Du kannst
hier gegen Tische treten. Ich
gerade an meinem Zeh. Lola ist hier an meinem Zeh entlang. Okay.
Ja, die hat heute schon Hühnersuppe bekommen, einigermaßen. Hast du was zu trinken? Willst du was trinken? Hast du noch Kaffee?
Ich würde gern was trinken, aber das ist auch alles okay. Wir können auch.
So. Nein, das ist ja hier ein kulinarischer Podcast. Das heißt, ich kann. Übrigens, fangen wir an. Ich habe dir erstmal eine Hühnersuppe vorbereitet. Ich habe mir gerade Hühnersuppe gekocht als neues Video. Leute, stellt euch drauf ein. Und dass du die einfach schnell löffelst, wecken willst hier während dem Podcast.
Also ich probiere jetzt mal die Hühnersuppe, die Tim gemacht hat.
Ich hoffe, die ist noch warm einigermaßen. Ist sie noch warm?
Die fühlt sich noch warm an. Okay. Ich probiere. Die hat Buchstabensuppe. Also,
ey, ohne Scheiß. Guck mal, du brauchst immer irgendeine Komponente, die dich wieder gesund macht. Bei manchen ist es Zink, bei manchen ist es Vitamin C. Und bei mir sind es Buchstabennudeln. Ist lecker? Kannst du es kurz in die Kamera sagen? Dann schneide ich es vielleicht irgendwie ins Video rein, dass wir auch...
Das ist die leckerste Hühnersuppe, die ich je in meinem Leben gegessen habe.
Ich habe echt viel Liebe reingesteckt.
Schmeckt echt gut.
Nein, ja,
echt,
ist lecker, ne? Ich habe so ein bisschen Pfa mit Hühnersuppe gemischt, also ein bisschen Sternanis und Ingwer gebrannt, ne? Und das mit rein. Aber ich denke, Hühnersuppe ist das Schlechteste, was man hier beim Podcast jetzt so nebenbei. Also habe ich mir habe ich noch mehr für dich vorbereitet. Nämlich, es gibt jetzt hier einen neuen Zimtschneckenladen und ich habe mal mein bekanntestes Video vor einiger Zeit war das Zimtschnecken-Video, wo ich Zimtschnecken gemacht habe, die besser sein sollen als die von Zeit für Brot. Mhm. Das war so der erste Laden, der irgendwie diese Zimtschnecken so angeboten hat. Und ich finde die auch geiler, Zimtschnecken, als Donuts oder als beispielsweise diese anderen Trends. Weißt du, weiß ich nicht, Bubble Tea oder was gibt's noch? Wonder Waffle, diese Scheiße.
Aber ist Zimtschnecken so ein Trend?
Jetzt, pass auf. Ich habe die letzte Woche auf Galileo gesehen und die öffnen gerade in Köln. Ich glaube, Hamburg kommt, München kommt auch. Und die haben jetzt in Berlin ab heute ist... Das weiß man nicht genau. Dieser Podcast ist zeitlos. Sprich, wenn ihr das jetzt seht, dann ist Angela Merkel wieder Bundeskanzlerin. Vermutlich.
Die WM findet in Kanada statt. Wäre geil.
Ja, genau. Denn dort haben wir jetzt angenehme Temperaturen von ganzjährig 33 Grad. Also pass auf. Ich habe hier Zimtschnecken. Und ich habe eine Box Jenny geschenkt für ihre kranken Schwestern in der Charité. Mhm. Und hier ist eine Box, die darfst du jetzt öffnen. Ich weiß nicht, was drin ist. Ich habe mir einfach gestern abgeholt. Die haben gefragt, ob ich vorbeikommen möchte. Und ist auch, du kannst ruhig langsam zugreifen, Philipp. Nein, okay, hab
ich
doch nicht so.
Ja. Ich mach jetzt mal, also ich glaube, ich kenne die. Die gibt's, glaube ich, in Hamburg schon. Ich bin mir aber nicht sicher.
Die gibt's in Köln? Ach so. Also die machen halt kranken Scheiß, ne?
Die sehen schon hart geil aus, ne? Da ist Peanut Butter und Schokolade auf einem und auf dem anderen ist so Apfel Ganache und was ist das?
Ich hol dir ein Glas Wasser, oder?
Ja, bitte. Und auf dem anderen, holy shit.
Was siehst du?
Ein wunderschöne Zimtschnecke, die erdbeerrot ist, mit einer Erdbeere obendrauf. Das andere ist eine Pistaziencreme. Und das eine ist nochmal so ein Apfel und das andere, ich sehe nur Schokolade obendrauf.
Ich würde sagen, ich stelle uns mal ganz kurz zwei Teller raus.
Das schreit nach Herzinfarkt auf jeden Fall.
Auf alle Fälle. Die Sache ist die sind natürlich jetzt sehr fettig. Und jeder, der mich kennt, der weiß natürlich, dass ich als gelernter Koch, der du ja auch bist, bisschen kleinlich bin, was Schmierereien angeht. Also wenn du mit deinen kleinen Dreckfingern danach nicht ans Mikrofon greifen könntest, wäre ganz hervorragend. Brauchst du irgendwas, um es rauszuheben?
Du kannst ja abschlecken. Nee, glaube ich nicht. Ich stehe mega auf Apfel, musst du wissen. Mein Lieblingskuchen ist der Apfelkuchen. Und dann kommt direkt der Karottenkuchen. Ich stehe nicht auf Torten.
Nee,
Torten. Findest du Torten geil?
Ich definiere mal Torten, weil es gibt ja diese typischen, wie du vor dem Kopf hast, eine Torte, so Hochzeitstorte, Anlasstorten und die sind meistens immer scheiße.
Ja, ich finde, eine Torte ist schon bei mir so, wenn es die Verhältnis von Teig, Kuchen zu Creme 50-50 sind. Das ist für mich schon, das geht schon in Richtung Torte. Also wenn es zu viel Creme ist oder Pudding oder so eine Buttercreme, da bin ich raus aus der Nummer. Für mich muss das so ein trockener.
Ja.
Vielleicht ein bisschen darf noch dran sein. So wie jetzt gerade bei einem Apfel, so ein bisschen feuchte, das ist okay, aber.
Ja, es gibt so eine und solche, würde ich sagen. Ich war jetzt vorgestern im Ikea und ich liebe die schwedische Mandeltorte, die es da gibt. Da ist eine Buttercreme drin.
Das ist eine Ausnahme.
Das ist eine Ausnahme?
Das ist eine komplette Ausnahme, weil ich glaube, da ist es das einfach nicht so, weißt du, das ist nicht so dieses cremige Vollmond, weißt du, genau wie du sagst, wenn du so eine Hochzeitstorte
hast. Ja, das ist Bullshit. Das ist Quatsch. Das ist wirklich, ich musste ja mal eine Motivtorte für diese Backshow machen, für allererste Sahne, wo ich dann so mit Barbie hochmodellieren musste.
Falls ihr es noch nicht wisst, Tim war mal in einer Backshow.
Ich weiß nicht, ob ich es in der letzten Folge mal erzählt habe oder so, aber nee, Torten sind Quatsch und ich verstehe nicht, warum da so ein Hype drum gemacht wird. Das ist eigentlich kaufst du deinem Kind beispielsweise, weiß nicht, was dein Kind am Geburtstag bekommt, wahrscheinlich einen Handschlag.
Butterbrot und eine Karotte.
Jo, weil es einfach auch gesund ist und davon zehrt das Kind ein ganzes Leben und das wird sie irgendwann danken. Nicht also jetzt.
Mindestens eine Woche von einem. Nein, also meine Tochter kriegt zu Weihnachten, was ich meiner Tochter zu Weihnachten schenke, und das wünscht sie sich ungemein und das liegt nicht an uns und unserer Erziehung. Wir erziehen unsere Kinder sehr neutral, also nicht irgendwie, es gibt nicht weiblich und männlich oder Jungs und Mädels, sondern jeder soll das machen, worauf er Bock hat. Wenn mein Sohn denkt, er will in einem Tütü und will Ballett und will sich lange Haare wachsen lassen und will sich schminken, let's do it.
Ja.
Have fun, voll. Aber es hat sich plötzlich so entwickelt, dass er Bagger, Bälle, Bauarbeiter Und Autos grandios hart feiert und sie Prinzessinnen, Einhörner, pinke Farbe. Und jetzt wünscht sie sich zu Weihnachten nichts Sehnlicheres als ein Elsa-Kleid. Elsa-Handschuhe, Elsa-Krone und ein Elsa-Schuhe.
Das ist krank, wie das eingeschlagen ist, ne? Also ich krieg das ja mit, weil Jenny ist ja an der Kinderkrebsstation. Und Frozen, also ich weiß gar nicht, wie heißt das auf Deutsch? Frozen,
Die Eiskönigin.
Eiskönigin. Wirklich? Eiskönigin. Die Eiskönigin, ja. Wie das eingeschlagen ist, ne? Das ist ja schon ein paar Jahre her, muss man sagen. Aber es hatte immer noch so einen harten Vibe für die Kinder. Das ist erstaunlich. Ja. Und ich habe ihn gerade erst gesehen, was wirklich schön der Film, muss man sagen.
Doch, ich bin auch schon gespannt auf Teil 3, falls er rauskommt. Soll er rauskommen.
Also Insider-Infos, die du hier von uns hast.
Hey, ja, ich habe Kontakte zu Disney. Aber habe ich wirklich.
Wirklich?
Ja, ein Kumpel von mir arbeitet bei Disney in München.
Im Merchandise-Store oder was?
Nö, nicht ganz. Ein bisschen ein paar Etagen höher. Grüße.
Shoutout. Pass mal auf, ich habe hier, wo wir gerade bei,
Wollen wir ganz mal kurz, also ich habe gerade die Zimtschnecken von Cinemood. Cinemood?
Das ist ein sehr undankbares Gebäck für so einen Podcast. Ich nehme mal hier die Pistazie.
Hier kommt Werbung.
Du kannst aber in die Kamera halten, falls das jemand sieht da hinten. Die sind halt nicht mehr ganz frisch, die sind von gestern.
Die sind aber geil. Die sind voll geil. Also die sind saftig.
Oh, wow.
Ich finde sie mega fluffy. Ich mag das auch, wenn man die so Schicht für Schicht raustrennen kann.
Mhm. Mhm. Die dürfen halt nicht trocken sein.
Nee, genau.
Wow. Das ist perfekt.
Ich finde voll lecker.
Die sind richtig Pistaziencreme hier drin.
Ja.
Ich zieh dir die Falten aus dem Sack.
Das ist sowieso wie bei den, wie heißt es, das Italienische?
Es gibt auch eine Pistazie.
Die sind auch mal mit so einer Pistaziencreme gefüllt.
Es gibt aber auch so Gläser, die ich früher bei der Kennedy immer gegessen. Im Trockenlager, heimlich. Und zwar gab es da keine Nutella, logischerweise. Aber es gab Pistaziencreme, einen Pistazienaufstrich. Kostet das Glas 12 Euro.
Mm, lecker.
Nur Creme aus Pistazie und Butter. Ich glaube, Butter brauchst du gar nicht. Ich glaube, einfach nur Pistazie und Zucker. Und ich hole dir mal schnell
eine Serviette.
Ja, ich habe mal so einen Stoß Servietten geklaut bei einem Eiscafé. Und das sind ja bekannterweise die besten Servietten, die man haben kann.
Die schlechtesten Servietten, die du deinen Gästen anbieten kannst. Oder?
Nein, das, aber es wäre so lustig, wenn ich die hätte. Ich habe Dönermann geklaut. Wir haben ja hier nichts.
Okay. Diese Eisdielen-Servietten. Das ist eine Erfindung von einem ganz bösen Menschen gewesen, der einfach keinen Bock hatte auf Kinder oder auf Erwachsene mit Kindern.
Aber ich stelle mir gerade so dieses Verkaufsgespräch vor. Ja, was haben Sie denn uns heute mitgebracht? Passen Sie mal auf. Herr Eisdielen-Verkäufer, Eisverkäufer, ich habe Ihnen hier Servietten mitgebracht. Die sind ganz raffiniert, denn sie legen sie einfach unter einen Eisbecher. Und wenn dann ihre Gäste, die ja offensichtlich klebrige Finger bekommen, dann können sie sich die nicht damit abputzen. Das ist genial.
Nee, vielleicht ist es die Taktik, dass die Leute dann schneller nach Hause gehen und er einen neuen Platz für neue Kunden hat. Verstehst du?
Ah ja, aber ist nicht, sobald du einen Sitzplatz anbietest, dass du da auch eine Toilette anbieten musst, wo du deine Hände waschen kannst?
Bei deinem Dönerladen, wo du die Dinger geklaut hast, gibt es da auch?
Da gibt es ja keine Sitzplätze. Die haben ja,
okay.
Haben ja auch nichts. Ich weiß nicht, ob du hier mal eine Runde gelaufen bist.
Nee, auf deiner Ecke war ich noch nicht so viel unterwegs,
glaube ich. Das ist, glaube ich dir, ein hartes Pflaster.
Ja, haben wir ja vorher mitgekriegt. Gustav Schäfer, Auto aufgebrochen.
Ach, hat es hier geparkt?
Nee, ich glaube nicht hier, aber in Berlin.
Sonst hat hier gerade Gustav, also mich nicht, ich werde nie von Gustav angerufen. Gustav meldet sich einfach seit langer Zeit schon nicht mehr bei mir. Immerhin folgen wir uns jetzt gegenseitig auf Instagram. Das ist schon mal ein Anfang, um diese Beziehung wieder hochleben zu lassen. Aber Gustav Schäfer, der Drummer von Tokyo Hotel, hat sie eben angerufen und hat gesagt, dass sein Auto geklaut worden ist mit dem gesamten Equipment.
Ich glaube nicht seins, aber ich glaube irgendein Auto wurde
von der Band.
Ja, die haben heute Release Party heute Abend. Die haben ja ein neues Album released gestern Nacht.
Weiß man nicht genau. Vor letztes Jahr. Also da war was.
die haben eine Release Party gehabt. Ja, genau.
Und jetzt ist alles weg.
Jetzt müssen sie es neu organisieren. Aber das
jetzt müssen sie sich wieder von vorne hocharbeiten.
Das haben sie schon geschafft, auf jeden Fall. Wir reden ja jetzt in der Zukunft.
Ja, sie sind gut.
Wir reden ja in der Gegenwart, das ist in der Vergangenheit passiert. Boah, der Podcast ist echt schwierig.
Es ist saukompliziert, aber Hauptsache ist, dass ihr da draußen Spaß habt, während wir hier labern. Pass mal auf, ich habe hier Kategorien mir ausgedacht. Mhm. Und die erste Kategorie, die ich dir jetzt frage, das sind Fragen. Und weil die Leute sollen was mitnehmen, verstehst du? Ich will, dass sie am Ende rausgehen und denken, boah, das hat so einen Mehrwert. Lola, du musst aufhören, diese Wohnung auseinanderzureißen. Was hast du da hinten getan? Was hast du...
Sie hat, Lola ist am Kabel hängen.
Ja, seitdem sie ihren Fuß gebrochen hat, ist sie wirklich nicht mehr ausgeglichen. Sie ist aber nicht mehr dieselbe seitdem.
Lola, nicht am Kabel.
Naja. Also die erste Kategorie, die ich jetzt an dich stelle, die nennt sich Spezialität des Hauses. Und hier kommt jetzt wahrscheinlich gerade ein neuer...
also
es kommt wirklich ein Jingle. Habe ich jetzt auch angesprochen. Naja, leider keine Musik, so, okay. Glaube ich. Außer Stengi hat bis dann irgendwas gebastelt. Aber übrigens, Stengi ist Daniel, der macht hier die ganzen Melodien und sowas. Vielen Dank dafür. Und die Frage ist, die frage ich eigentlich alle meine Gäste, 3 Zutaten in deinem Kühlschrank, die du immer da haben musst. Das sind deine, also mit denen kannst du immer was zaubern, die musst du immer da haben, sonst wirst du aggressiv, sonst schlägst du wieder um dich, trittst in den Kühlschrank. Das sind die 3 Zutaten, die dürfen nicht fehlen. Und go.
Kühlschrank oder kann man noch...
Kühlschrank ist keine Zutat.
Naja, du, darf es nur im Kühlschrank sein oder auch woanders?
Nein, ich möchte mich da auch
Vorratsschrank auch
vielleicht? Ja, ja.
Okay, dann ist es auf jeden Fall, Numero uno ist Butter. Butter ist Leben. Also ganz klar. Darf nie fehlen im Kühlschrank. Das Zweite, was ich auch sehr oft benutze...
Können wir hier ganz kurz cutten? Einen Moment, wir müssen ganz kurz cutten. Ich muss mal von vorne anfangen.
Weil die Kategorie
die war heißt anders. Ich hatte die gestrichen und neu. Macht ja keinen Sinn. Ich musste mir verschiedene Kategorien auswählen. Ist ja
kein Problem.
Nee, wir fangen einfach nochmal an. Aber Leute, für euch auf YouTube, ihr habt das jetzt hier ungeschnitten gesehen. Logischerweise, hoffe ich, glaube ich.
Also wir sehen ja, ich vergesse es immer, dass wir die ganze Zeit ja auch noch gefilmt werden.
Ja.
Ne? Also falls es euch eklig vorkommt, wie ich esse. Es ist mir scheißegal.
Schreibt einfach in die Kommentare.
Dann macht die Augen zu, hört zu, schaltet nicht weg, weil es geht um die Einschaltquoten von Tim. Aber wenn ich euch zu eklig esse, ey, fuck off.
So what? So what? Lass ihn noch essen. Was soll das denn?
Ja, genau.
Wer frei von Schuld ist, wirft den ersten Stein, würde ich sagen. Oder die erste
Zimtschnecke in dem Fall.
Pass auf, ich habe hier, das frage ich alle meine Gäste, eine Frage. Wenn du einfach ganz kurz genauso überrascht tun könntest wie kurz vorher, das wäre super.
Oh, geil.
Und diese Kategorie, die nennt sich
Shrimply the Best.
Und jetzt müsste... Wie findest du das?
Shrimply the Best. Ich habe kurz gebraucht. Ich finde das gut.
Und es geht hier, jetzt müsste der Jingle kommen, bla bla bla, Shrimply the Best. Und jetzt müsste, du müsstest mir sagen, welche deine Zutaten sind für dich die besten, die du immer da haben musst. Das heißt, 3 Zutaten, die aus deinem Vorratsschrank oder aus deinem Kühlschrank nicht wegzudenken sind, die du immer da haben musst. Go.
Meine Shrimply the Best allererste, top of the pop, Butter. Butter darf nie fehlen. Butter ist Leben. Das ist essentiell wichtig für alles.
Sprichst mir aus der Seele.
Und da kann auch keine vegane Butter rankommen.
Es gibt gute.
Es gibt gute, ja. Gar keine Frage.
Nussbutter sind sie schon wieder raus.
Ja. Und wenn du, also es ist eben, keine Ahnung, mach einen Klotz Butter in dein Püree rein und du hast nochmal eine Steigerung um 80%.
Oder auch 2.
Oh, 3. Also wenn du, ich habe ja mal das... Das beste Kartoffelpüree von Johann Lafer war das, glaube ich, mal, oder so?
Von
Tim Aber.
Tim, wie heißt er? Brot mit Brotblei. Nein, es gibt Duchamp, irgendwas Französisches, und der hat gesagt 1:1. Das meinst du?
1:1, genau. Genau, 50-50, und das habe ich auch gemacht, und man muss einfach sagen, ja, es stimmt. 50% Butter, 50% Kartoffeln. Und du hast es, den Himmel auf Erden in der Schüssel. Und mach da noch ein bisschen Bratensoße dazu. Und die muss ja, die kann ja auch vegan sein. Shit, geil.
Du, ich will jetzt einfach ganz kurz noch einen Kaffee aufsetzen.
Ja.
Und du erzählst den Leuten mal weiterhin.
Okay. Ja.
Und faselst einfach ein bisschen weiter, wa? Nee, du hast ja Zutat Nummer 2, Philipp.
Zutat Nummer 2, die niemals fehlen darf. Es klingt ein bisschen strange, aber. Es ist, die habe ich... Tim macht Kaffee. Ich warte mal ganz kurz mit meiner zweiten Zutat.
Diese Zutat?
meine zweite Zutat, die niemals fehlen darf. Das klingt ein bisschen straight. Jetzt macht er mit Absicht. Ich glaube, ich kann einfach weiterreden, aber ich weiß nicht, ob das dann so gut ist für deinen Schnitt. Tim. War's das jetzt mit meinem? Okay.
die zweite Zutat, die niemals fehlen darf. Klingt komisch, ist aber so. Und das ist Sriracha-Soße. Mm. Oh, gegebenenfalls auch Sriracha-Mayo.
Ja, warum?
Ich bin abends, wenn ich, und das ist sehr oft der Fall, wenn ich keinen Bock habe, groß aufwendig zu kochen, zu essen, weil wir meistens essen wir abends einfach in Brotzeit. Und da so eine scharfe Soße dazu oder die scharfe Soße in die Pasta reinmachen, asiatisch drübert, in dein angebratenes Hackfleisch dazu. So, also Sriracha-Soße macht auf vielen Ebenen Sinn. Und du kannst ja auch easygoing selber machen. Also du brauchst ja nicht immer... Wir machen hier keine Werbung für diesen Ganshersteller. Nee. Also der hat so eine ganz voll drauf, diese Marke. Aber du kannst das Ding auch selber machen. Und es geht gut.
Das war jetzt die gerade nächste Frage. Ich habe mich so eine neue Kategorie, neues Format, weil ich bald mache. Das ist so ein Wissensformat, wo ich ein bisschen was erklären will. Und dann mache ich aber auch so Küchenhacks und die 5 Soßen, die ihr haben müsst aus der asiatischen Küche. Sriracha hat in Folge 2 auf jeden Fall schon Platz gefunden. Und da war jetzt die Frage, die kann man halt wirklich, also auch diese, auch dabei ist wie Chili-Soße, finde ich auch genial, aber die kannst du ja auch selber machen. Mhm. Aber auch Sriracha, hast du schon mal selber gemacht?
Nee, aber ich habe das mal gesehen, dass das eigentlich voll simpel ist, Sriracha-Soße selber zu machen. Also das geht. Also man hat sich kein großer Aufwand, was du da betreiben musst.
Das wäre natürlich jetzt für dich wichtig, dass du einfach das vorbereitest bis zur Veröffentlichung des Podcasts und du hast ja schon ein Video draußen jetzt.
Ich hab Sriracha-Soße gemacht, auf jeden Fall. Aber jetzt zu meiner dritten Zutat.
Ja, bitte.
Und die setze ich gleich, also ich kann eigentlich, ich würde es gerne 2 Zutaten als dritte Zutat nehmen, weil die gehören für mich zusammen. Und es darf niemals Pasta fehlen. So Pasta musst du immer zu Hause haben, egal in welcher Form. Wenn du aber keine Pasta zu Hause hast, dann solltest du Eier und Mehl zu Hause haben, um deine Pasta selber zu machen.
Ich verstehe, ja.
Und jetzt, eigentlich müsste man sagen, die eine Zutat darf ohne die andere nicht fehlen. Und das ist, bei uns gibt es immer Parmesan.
Wir sind jetzt hier schon langsam, also über den Zenit hinaus. Du hast ja schon 5 Zutaten, wenn man es mal ganz, ganz böse
nimmt. Okay. Aber wenn ich mich entscheiden müsste, dann auf jeden Fall Nudeln.
Okay.
Pasta.
Es ist spannend. Ich habe die Frage stelle ich ja wirklich allen und es ist spannend zu sehen, wie viele Überschneidungen es gibt.
Ja, wahrscheinlich. Ne? Das glaube ich schon.
Ja, also Sriracha war neu. Finde ich aber auch geil, dass du es gesagt hast. Es ist verrückt.
Es sind viele Dinge. Ich finde auch, bei uns gibt es immer Zitrone.
Ja, oder Knoblauch.
Zwiebeln.
Schalotten.
Das ist ein Standard. So, also ja, ja.
Und sag mal, du bist ja Content Creator bei Chefkoch. Mhm. Wie ist denn das für dich? Also Chefkoch ist ja jetzt eine Plattform, die ist ja jetzt nicht gerade für die Cuisine bekannt. Also es gibt sogar eine Plattform, die nennt sich Worst of Chefkoch und das spricht ja eigentlich vielen aus der Seele. Zweierlei Leberwurstsoße oder Nudeln, die durch Fleischwurst gehen und dann quasi direkt gekocht werden. Da hast du dann quasi so Fleischwurst und Pasta direkt drumherum. Sehr lecker. Ja. Also das ich glaube, jeder, der mal so ein bisschen stöbert, der wird da fündig. Und zwar nicht unbedingt die besten Rezepte, sondern auch vor allem wirklich grausame Rezepte. Willst du jetzt hier ein Statement direkt?
Ja, nee, also unsere RezeptbearbeiterInnen, die machen teilweise einen sehr guten Job. Es hat sich auch geändert. Früher war das ganz schlimm und dann hat man gemerkt, oh, wir müssten vielleicht echt mal nochmal die ganzen Karteileichen, die da rumwabern, mit zum Beispiel irgendwie gebackener Käse. So, das ist eine Scheibe Käse in den Ofen schieben, das ist Rezept. So, das kannst du eben nicht.
Gibt's da keine Filter? Gibt's da niemanden, der drüber schaut? Doch. So wie bei Facebook, wenn Hassreden und so weiter. Für mich ist das eine Hassrede. Für mich ist das eigentlich Blasphemie, Hassrede und auch irgendwie Terrorismus. Und es kann nicht sein, dass du solche Botschaften da raussendest und dass Menschen denken, das wäre halt leckeres Essen. Also ihr müsst doch irgendwie eine Instanz haben, die sagt, halt, stopp, bis hierhin und nicht weiter. Alles darüber hinaus ist Körperverletzung. Ja.
Also es gibt natürlich bei uns, wir sind Europas größte Food-Plattform, Rezepte-Plattform. Ne?
Europas?
Also Europas.
Ne? Gibt es also auch auf Englisch?
Nach uns kommt einfach echt weit nichts.
Aber ist schon nur Deutsch. Aber das ist dafür, Deutsch, dass es Deutsch ist, ist quasi die...
Ja, genau, Europas größte Rezepte-Plattform.
Nur Chefkoch oder auch die ganzen anderen Sachen, die dazu
gehören? Nur Chefkoch allein. Ne? Und dann kommt weit, weit gar nichts. Und dann kommen, keine Ahnung, Lecker oder so.
Was meinst du, woran liegt das, dass die Deutschen ohne Rezepte nicht kochen können?
Das das ist ja damals entstanden, Chefkoch ist damals entstanden, es waren zwei junge Leute, die einfach mal, die, glaube ich, ein Programm testen wollten und gesagt haben, ey, wie können wir Sachen abspeichern? Und dann haben sie einfach zu ein paar Leuten gefragt, im Freundeskreis, hey, ladet doch mal eure Rezepte in dieses Programm hoch. Und irgendwie hat sich das so schnell vervielfältigt, dass es sehr viele Leute gemacht haben. Und dann hatten sie sich gedacht, ey, okay, lass mal überlegen, die größte Datenbank für Rezepte aufzubauen.
Und also so ein bisschen wie Wikipedia. Jeder kann seinen Senf dazutragen, genau. Aber keiner
hat am Anfang, ist. Und das hat sich ja schnell sehr vergrößert. Und dann hat man schnell gemerkt, oh, wir müssen da gucken, das sind vielleicht manche Rezepte, die einfach gar keinen Sinn machen. Ne? Und jetzt, heutzutage, sind unsere Rezeptbearbeiterinnen schon dahinter, natürlich. Also wenn du kannst jetzt ein Rezept bei uns reinstellen, ja. Und dann kriegst du 3 Tage, 5 Tage später eine Nachricht, dein Rezept wurde jetzt veröffentlicht. Mhm. Also es guckt jemand nochmal drüber, okay. Guckt dein Bild an, ob irgendwie zwischen den Zeilen komische Nachrichten verpackt sind, kann ja sein, du willst Hassreden verbreiten.
Werden die KontrolleurInnen genauso geprüft wie jetzt beispielsweise, weiß ich nicht, woher wollen wir nicht wissen, dass ich da quasi Trittbrettfahrer drunter verbergen, die eben diese Leberwurstrezepte ursprünglich draufgeladen haben, ja. Die die kulinarische Welt weiterhin brennen sehen wollen.
Ja, darum finden wir ab und zu immer noch irgendwelche Rezepte, die einfach echt ja unter der Gürtellinie sind. Aber es entwickelt sich neu und wir haben jetzt Chefkoch, es ist jetzt keine Werbung an dieser Stelle, aber Chefkoch Plus ist so, es liegt hinter der Paywall, also du kannst dir ein Chefkoch Plus Abonnement zulegen und dann hast du Zugriff auf Rezepte, wo du merkst, die haben nochmal einen ganz anderen Kochanspruch, ja, die gehen nochmal ein Level höher. Das heißt jetzt nicht, dass das andere nicht mehr zugänglich ist, sondern es ist einfach nur so ein Add-on. Dahingehend entwickelt sich das natürlich auch nochmal in eine andere Richtung und bei uns dabei, Schwesternkonzerne zum Beispiel auch Essen und Trinken hat ja auch schöne Rezepte. Ne? Und wir haben ja auch schöne Rezepte. Die User haben auch tolle Rezepte da reingestellt. Es sind wunderbare Dinge dabei. Aber
warum zeigen sie es dann nicht?
Manche sind eben nicht mehr ganz so am Zahn der Zeit.
Ja, also, was gehört denn alles zum Chefkoch-Konzern? Oder ist Chefkoch der Übername?
Ja, also wir gehören ja. Ist ein bisschen komplexer. Chefkoch war für sich alleine, stand für sich alleine. Es ist immer noch eine GmbH, die sie für sich alleine auch so agiert. Wir wurden dann übernommen von Krone und Jahr in Hamburg. Sitzen in Hamburg Krone und Jahr, der größte Verlag. Dazu zählt die Brigitte, Elf Freunde, das Beef Magazin, Essen und Trinken Magazin etc. etc. Und da sind wir eingegliedert worden. Und jetzt wurde seit letztem Jahr wurde Krone und Jahr mit RTL fusioniert. Also wir gehören jetzt zur RTL-Gruppe. Also gehören wir als Chefkoch auch zur RTL-Gruppe.
Also sehen wir, wäre es denkbar, dass wir dich dann bald auch im Dschungelcamp sehen können?
Nein, dies kann ich durchaus mit 100%iger Sicherheit verneinen.
Aber ich meine, Jeremy Fragrance ist ja jetzt auch im Big Brother Haus.
Ja, ist ja Power. Wenigstens haben wir einen, der Power reinbringt.
Du. Das stimmt. Ich habe mich sehr darüber gefreut über die Nachricht. Tatsächlich, ich werde auf jeden Fall einschalten. Wobei, bis jetzt wisst ihr ja schon, wahrscheinlich ist Jeremy Fragrance jetzt im Moment schon released worden zum neuen Dschungelcamp-Kandidaten. Ich weiß es nicht.
Er hat schon Vorteile, er ist einfach ja nicht.
Ja, das ist richtig.
Er hat so einen Tag, glaube ich, irgendwie im Monat. Ja. Oder ich weiß gar nicht, in der Woche oder so. Ich verfolge das ja nicht so wirklich. Aber der ist ja sonst nichts. Der riecht manchmal daran und es befriedigt ihn so in diesem Moment.
Das hat er letztens erzählt bei einer Sendung, er hat von Vox sehr viel Geld bekommen für das perfekte Promi-Dinner. Also er hat wirklich sehr viel Geld bekommen und er hat gesagt, Leute, es ist echt viel Geld, auch für mich viel Geld, aber ich kann es nur machen, wenn ich die Sachen nicht essen muss von den anderen, weil ich esse das nicht. Aber ich könnte euch anbieten, dran zu riechen. Die Bewertung würde natürlich dementsprechend gut sein, weil er kann ja gut mit der Nase.
Ja.
Und dann würde er es machen. Er würde auch kochen für die anderen, aber er würde es nicht essen wollen, was die anderen ihm kochen.
Ja.
Das ist
strange.
Es ist großartig. Ja, es ist so großartig. Ich liebe alles daran.
Ja, er hat Erfolg, aber da stellt sich auch die Frage, da kommen wir auch zu einem riesengroßen Thema, finde ich. Ich nenne es einfach mal Influencer etc. Internet-Marketing, Karrieren, da gibt es ja viele, wo fraglich sind, was sie da betreiben und damit sehr viel Geld verdienen.
Aber ich bin froh, dass du fragst und das ist jetzt der Zeitpunkt für meine nächste Kategorie. die da, Moment, ich muss ganz kurz. Ich muss hier noch lernen zuzuordnen. Ich habe mir die mal ausgedacht, aber es gibt so viele, die auch immer noch
reagieren. Ist ja ein Prozess.
So ist
Gruß
es.
Ne? An die Küche.
Jeder Gast bekommt jeder immer die gleichen Fragen, denn ich will, dass so ein bisschen was anderes ist. Ja. Also das wäre jetzt. Ich habe es schon wieder zweimal hingeschrieben. Das ist ja Quatsch. Das ist ja Quatsch. Wir nennen es.
Gruß an die Küche.
Und das wäre jetzt dein. Moment, ich muss mal ganz kurz nachschauen, ob das
wirklich. Du kannst nochmal einen anderen Punkt, wenn du.
Nee, ich.
Du hast meinen Namen falsch geschrieben. Ja, 1L2P. Nee,
das ist richtig. Und das ist falsch.
Nee, 1L2P. Ah, ja. Beiden falsch.
Ich hatte eigentlich vor der Plan, einmal so hinzuschreiben, einmal so hinzuschreiben, weil falls du in meinen Notizen schaust, dass du nicht sagen kannst, dass du falsch geschrieben. Ich habe nämlich beide Varianten. Was ich jetzt haben will, ist eine Kanalempfehlung, sprich eines anderen Kochs oder einer anderen Köchin, wo du sagst, das ist ein Kanal, den müsst ihr euch anschauen, das hat so viel Mehrwert. Und wir grüßen jetzt hiermit einfach mal einen anderen Creator, eine andere Creatorin, indem du sagst, was man auf jeden Fall, wem man folgen sollte da draußen. Ah ja, nee. Gut, dann setzen wir hier auch wieder also an. Es gibt keinen.
Nee,
es
ist, sind wir jetzt gerade, sind wir im Food-Bereich? Ja, ne?
Ja, absolut. No, naja, ich würde schon sagen, es ist ja schließlich ein kulinarischer Podcast, natürlich. Außer du hast wirklich eine Message, die du rausbringen willst, dann würde ich vielleicht noch einen Zusatz, einen Gruß B raus.
Okay, bringen. Nee, ich habe jemand, und das ist gar nicht mal so ein, also ja, sie ist Creatorin.
Mhm.
Creatorin.
War absolut richtig. Wir sind Creatorin. Hier ein multikultureller Podcast mit sämtlichen Dialekten.
Creatorin. Die macht aber eher hauptsächlich Fernsehen. Also sie macht wunderschöne Bilder. Sie macht auch ab und zu, bringt sie ihren Content auf Instagram. Man kann das auch natürlich alles verfolgen. Sie macht aber für, jetzt lass mich lügen, NDR oder ZDF. Ich bin mir jetzt nicht sicher.
Ist es Zora?
Nee. Aber bald, oder es gibt eine Show, wo beide miteinander funktionieren.
Ach, hör doch auf.
Theresa.
Theresa.
Theresa. Cut.
Das lassen wir sowas von drin. war sie bei The Taste?
Nee.
Woher kennt man sie?
Theresa. Und jetzt Knipschild. Knipschild. Ja. Theresas Kuchen auf Instagram.
Was ist ist das der Nachname Kniepschild?
Ja.
Ach so, ich hätte, das wäre irgendwie so eine technische Frage, also ich hätte den Cutter weitergegeben. Kniepschild, Junge.
Konditorinmeisterin aus Köln.
Kann ich mal ganz kurz sehen? Hast du
ein Bild? Ja, sehr gerne. Nur hier. Und die macht wunderbaren Back- und Schrägschritt-Nachtisch-Content. Die macht wunderbare Kuchen. Und ich finde, das habe ich ja letztes Mal geschrieben, dass.
Mir?
Nee, ihr.
Oh.
Sie macht wunderbare Stories. Das ist so ein, das ist eine Wohltat fürs Auge. Das überfordert einen nicht. Das sind ganz schön ästhetische Bilder. Und sie macht wunderbaren Content in der Mediathek, aber auch natürlich bei Instagram. Und sie hat zusammen mit Zora, die man natürlich auch kennt aus Film und Fernsehen, eine eigene Kochshow.
Sieht sehr schön aus, der Kanal. Ich würde das hier in den Show Notes verlinken, dass man ihr folgen kann. Für alle, die jetzt nur zuhören und keinen Bock auf Show Notes haben, Theresas Kuchen auf Instagram. Schaut mal vorbei.
Und was ich gesehen habe, Jan folgt ihr, Böhmermann.
Mir?
Nee, ihr.
Oh. eigenartig. Gut, er interessiert sich für Kochen. Für Backen weiß ich gar nicht. Aber weil du machst ja auch sehr gute Stories. Und das habe ich mir irgendwann mal, habe ich das gemacht. Aber ohne Scheiß, ich habe gedacht, ich schneide jede meiner Stories und dann habe ich deine gesehen, dachte mir, okay, wow, der tut immer eine draufzimmern, also du hast ja wirklich schöne, richtig geile Stories. Ich kann ja mal eine in die, die du gemacht hast aus uns beiden, als wir bei, ich komme vom einen zum nächsten Thema, wir waren ja mal, ich habe dich ja mal dazugeholt zu einem, was war das, Soko Hamburg. Mhm. Du wohnst ja in Hamburg, obwohl du Schwabe bist.
Mhm.
Und ich habe jemanden gebraucht, der sich um das Food kümmert und auch eine kleine Komparsenrolle übernimmt. Und dann habe ich gesagt, Mensch Philipp, Soko Hamburg, siehst du dich da? Und
er hat mir eigentlich die Kommissarrolle versprochen. Am Ende war ich dann einfach nur Koch. Aber wir waren zusammen.
Ja, da auf einmal bin ich auch vor die Kamera gezerrt worden. Dann waren wir beide Köche bei Soko Hamburg. Und worauf wollte ich hinaus? Wo jetzt denn angefangen eigentlich?
Wir waren bei Theresa, wir waren bei Köln, wir waren bei. Na, jetzt aber.
wow, es ist einfach weg. Leute, es ist einfach weg. Also wir kommen wahrscheinlich gleich wieder drauf. Es sind diese besagten Sprünge, die man macht bei der Moderation.
Und wir hören uns ja zu, das ist ja nicht, weißt du?
Wir hören uns ja zu, ja, das ist richtig. Ich habe zwar hier ein bisschen an meiner kleinen Zimtstecke gemummelt. Yeah.
Ich habe auch gerade so die Zimtstecke im Mund genommen und dann war so, oh.
Aber ist es einfach so, weil wir alt werden? Also pass auf.
Können ja nochmal überlegen.
Ja, auf jeden Fall, wir waren bei Soko Hamburg und warst du der Mörder am Ende? Ich weiß es gar nicht. Könnt ihr mal reinschauen. Das müsste eigentlich hast du die Folge je gesehen?
Nee, du wolltest mir sagen, wann die kommt. Du hast mir nie gesagt.
Nee, mir wurde es ja auch nicht gesagt. Ich war ja auch zu sehen.
Okay.
Aber ich glaube, das war sehr spät im nächsten Jahr, meine ich, oder? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, was ich dir erzählt habe.
Achso, Content Stories.
Ja, Stories. Du hast eine richtig geile Story gemacht. Genau, richtig. Und ich würde jetzt mal ganz kurz hier einblenden oder aber über die Story-Funktion auf Instagram kriegt es auf jeden Fall mit. Dann wisst ihr, es ist ein neuer Podcast. Und das Lustige ist ja, das ist ja für mich wie ein Geschenk und ich habe dir auch ein kleines Geschenk vorbereitet und es gibt sogar noch mehr Geschenke. Ich muss ja wirklich was erzählen danach.
Das nach dem Podcast?
Ja, oder auch jetzt. Ich gebe jedem ein Geschenk mit, was handgemacht ist von mir und auch von einer Künstlerin da draußen, die dieses ganze Design gemacht hat. Die sitzt gerade an der Homepage dran, die zeichnet unfassbar gut und die zeichnet den Gast und meine Person als Bild, nicht währenddessen, die guckt jetzt gerade nicht zu, die ist nicht hinter der Kamera, okay. Stell dir mal vor, wie bei Titanic sitzt du da hinten und zeichnet dich.
Try like a one girls. Of a French girl.
Ja. Ich habe hier was gemacht.
Knoblauchöl.
Ich habe dir heute Morgen aus meinem morgendlichen Mittelstrahl einfach den wärmsten Teil abgefüllt.
Mit Urin?
Das ist ja. Gut. Und das hier ist was Handgemachtes von mir. Das ist nämlich
diese Flasche jetzt auf.
Mein größter Küchenhack.
Also wer Tim kennt. Und es sind jetzt mittlerweile 111.000 Leute bei Instagram und 220 bei TikTok. 240 bei TikTok. Also es sind eine Menge Leute, die dich kennen. Und die kennen bestimmt das Knoblauchöl von Tim. Holy fucking moly.
Ist gut, ne?
Es riecht nach Knoblauch. Ja. Danke, Tim.
Also davon wirklich nur tröpfchenweise und das hält sich sehr lange. Das ist
pures Gold, ne?
Das ist wirklich pures Gold.
Man könnte es jetzt... Boah, ich hab's an den Händen. Nein, oh mein Gott.
Es wäre sowohl falsch beim Mittelstrahl als auch beim Knoblauchöl, wenn du es an den Händen hast.
Sachen, die du während des Sexes... wenn wir uns jetzt so grandios beschenken. Ich hatte natürlich auch, also als du mich gefragt hast, Philipp, hast du Lust, in meinen Podcast zu kommen? War mein erster Gedanke, warum ich? Und der zweite Gedanke, was ziehe ich an? Der dritte Gedanke, Berlin überfordert mich.
Ist ja eigentlich aufgefallen, dass wir genau gleich aussehen. Ja, wir sind auch so, gerade von Einbruch kommen. Und dabei sollte Gustav gar nicht wissen, dass wir so ein Auto geklaut haben.
Dann dachte ich mir...
Also wir sitzen hier, für die, die nicht zuschauen, wir sitzen hier beide mit einer halben Mütze auf dem Kopf, mit einem Hoodie, schwarzen Hoodie.
Die Hose ist ändert
sich. Hose sieht man nicht. Ja. Nee, Hose sieht man nicht. Ja.
Und ich bin sehr froh, dass du gefragt hast. Und
du bist ein super interessanter Mensch.
Nein, also keine Ahnung.
Wir sind doch gar nicht zu deinem Leben gekommen eigentlich, ja, woher eigentlich du kochen kannst und was du so machst. Ja, aber genau. Ich habe Geschenke gehört. Gib mir mal ein Geschenk.
Und ich habe, wir haben es ja schon gesagt. Ich arbeite ja für Chefkoch.
Ja. Chefkoch-Schürze.
Nee. Und war als Vertretung für unseren Essen und Trinken Social Media Managerin war ich für Essen und Trinken in Hamburg und habe Behind the Scenes gemacht. Wie du gesagt hast, ich mache schöne Stories, dafür danke ich dir. Wenn ich noch
mehr Zeit
investieren
auf.
Würde in die ganze Geschichte, dann würde es vielleicht auch besser laufen bei mir. Bei mir läuft es nicht so gut. Wenn ihr gerade Zeit habt, geht auf meinen Instagram-Account Philipp Zitterbart und lässt meinen Follower.
Shoutout.
wenn ich mehr Zeit investieren würde, würde ich mich daran auch schreiben. Mir macht das Spaß. Ich habe Bock darauf. Ich mag schneiden. Ich mag das. Das ist ganz cool.
Offensichtlich.
Und dann hat man mich gefragt, hey Philipp, willst du nicht Behind the Scenes für Essen und Trinken machen? Da kommt ein Gast. Und dann dachte ich mir so, oh, ja klar, mache ich, gerne. Mhm. Wer ist denn der Gast? Den kennst du. Er ist wahrscheinlich...
Jeremy.
Also er hat was mit Essen zu tun natürlich.
Ja.
Er hat Kochbücher gemacht, ganz viele Kochbücher.
Oh, das ist was wie Activity, jetzt muss ich quasi erraten,
genau,
wer es ist. Es ist ein Mann?
Es ist ein Mann, ja.
Ist es Jamie Oliver?
Nein.
Oh.
Er ist weitaus bekannter als Jamie Oliver.
Was, Gordon Ramsay?
Nein.
Anthony Bourdain.
Ich glaube auch, dass... Warte mal, ich guck mal kurz, wie viele Follower Gordon Ramsay hat. Ich
bin bekannter als Jamie Oliver?
Gordon.
Es gibt einen bekannteren Koch als Jamie Oliver und Gordon Ramsay? Das kann ich mir nicht vorstellen.
Oh, okay. Oh, Gordon Ramsay hat 13,9 Millionen bei Instagram. Okay, das ist schon viel.
Aber wenn du auch nur annähernd in der Nähe bist, also nee, was okay, Jeff Oliver hatte wahrscheinlich auch 3 bis 8.
Ja, okay, das schon, könnte sein.
Oder?
Ich kenne ihn einfach schon länger. Und ich finde ihn gut.
Es ist mein Vater.
Also es ist der
Tim Meltzer.
Jamie Oliver der 2010er. Er war damals so ungefähr.
Ah, meinst du hier der Restauranttester, Ralf Zacherl?
Nee. Also, er kommt aus Großbritannien, hat Wurzeln in, oder geboren in Jerusalem.
Otto Lengi? Hast du mir ein Buch mitgebracht?
Ich war Otto Lengi war zum Besuch.
Ne? Otto Lengi. Wirklich? Du hast ihn angefasst?
wir haben auch Bilder gemacht, sieht man auf meinem Instagram.
Oh, hör doch auf.
Und ich durfte die Behind the Scenes für Otto Lengi sein neues Buch.
Jetzt verstehe ich, warum du es gesagt hast, denn ein Otto Lengi gehört heutzutage in jedes Kochbuchregal. Das heißt, eigentlich ist es die Bibel, die moderne Kochbibel für KochanfängerInnen oder auch für Kochfortgeschrittene. Denn das ist einfach, da lernt man kochen und zwar nicht diese 0815-Küche und diese, wie nennt man diese Küche im Nahen Osten, die hat...
Ja.
Es ist nicht Mittelmeerküche, es ist eine... die hat einen anderen Namen. Lavante.
Lavante-Küche. Genau. Er ist einer der der Pioniere, was die Lavante-Küche...
Ist das handsigniert? Nein.
Das ist seine Unterschrift für dich signiert.
Wie meinst du für mich? Du hast
neues, Enjoy.
Du hast ja wahrscheinlich, das ist dein Buch, was du mir jetzt weiterschenkst.
Nein, ich hab... Also 3 Bücher habe ich noch zu Hause, da steht Philipp drauf.
Ja.
Und dann habe ich gedacht, ich bringe dir was mit und schreib mal bitte, also unterschreib mal das Buch ohne meinen Namen drauf.
Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Also ich komme gerade wirklich Tränen in den Augen. Das ist ja wirklich. Oh, danke mal. Das ist, was ich... Leute, egal wer jetzt zu Gast kommt, das könnt ihr eigentlich nicht toppen. Das ist wirklich hart. Außer ihr bringt mir Jamie Oliver in Fleisch und Blut hierher.
Also genau, wow. Und da habe ich J.M. Otto Lengi kennengelernt und ja genau, wie du schon sagst, ne, wenn du irgendwie dich mit Kochen auseinandersetzt, dann kennst du Otto Lengi und Otto Lengi ist auch gerade auf der Levantenküche oder sein Buch Flavors, was grandios ist und sehr und leicht verständlich, weißt du, und simpel, aber du denkst dir dann, wow, okay, klar, exakt. Es macht so viel exakt. Sinn, es macht so viel Sinn. Er hat zum Beispiel auch bei Essen und Trinken hat er einen Rösti gemacht. Mhm. Mit einem Gurkensalat oben drauf. Mhm. Aber der hatte so sein eigenes Ding draus gemacht und da hast du nach dem gedacht, okay, wow, es ist so simpel, aber es ist so verständlich und so lecker.
Es ist eine andere Art des Denkens beim Kochen. Es ist eine andere Art von dem, wie man Bausteine zusammensetzt und die sind so einfach und simpel und schnell nachzuvollziehen. Man braucht nicht viele Zutaten. Hauptsache gut, viel vegetarisch und man merkt, dass die einfachen Gerichte oftmals die besten sind. Ich habe da meine Bibel über lange Zeit Jerusalem Kochbuch, weil ich mich während meiner Ausbildung
das habe ich für mich unterschreiben lassen.
Wirklich? Ich hätte es auch mitgebracht. Also
da steht Philipp, du geiler Typ drin.
Wirklich?
Nein, steht nicht.
Oh. Hätte sein können.
Gute, schöne Zusammenarbeit reingeschrieben.
Und du hast mit dem gedreht?
Ich habe die Behind the Scenes gemacht, genau.
Wann war das denn? Ich habe noch keinen gesehen.
Am 10.11. Das kommt noch. Das Zeug kommt noch.
Schauen wir mal heute.
Heute ist der...
Weiß man nicht. Es könnte alles sein. Es könnte die Skisaison gerade beginnen. Vielleicht ist Ostern.
12. Genau.
Also danke. Also das werde ich sehr dir für immer und nie vergessen. Das ist wirklich ein ganz tolles Geschenk. Danke sehr.
Sehr, sehr gerne.
Ich krieg einen Ehrenplatz in meinem Schrank. Und wenn ich jetzt mal dabei bin, wie wir kochen lernen, wobei, das ist eigentlich ein guter Punkt für meine nächste Kategorie. Da kommt schon wieder das dicke Grinsen.
Die Empfehlung des Tages.
Hatten wir die schon?
Account-Empfehlung?
Was? Nee, da habe ich dir gesagt, Gruß an die Küche, ne? Okay. Empfehlung des Tages. Und zwar möchte ich wissen, wir haben jetzt hier schon, das kann eigentlich alles sein. Und ich, da ist noch Kaffee drin, ich schicke dir einen.
Habe ich da einen drin? Oh, der ist noch ein bisschen warm. Okay, aber kannst
du aufhören. Was zum Teufel machst du hier? Also, erst hat er versucht, die Kaffeekanne zu holen. Dann wusste er nicht, hat er vielleicht noch Kaffee? Hat er mit seinem Finger einfach in die Tasse reingegriffen? Und da war dann natürlich noch Kaffee drin. Und soll ich jetzt auffüllen oder nicht?
Ja, bitte.
Ach gut, sag doch was.
Ich wollte dich nicht aus seinem
Davon lebt der ganze Podcast. Von Zwischenmenschlichkeit. Das ist mein Ziel damit. Die Leute sollen erkennen, dass auch in mir ein Mensch und nicht... Das ist richtig. Eigentlich ja. Also pass auf. Die Empfehlung des Tages, die könnte also die Empfehlung des Tages, damit will ich eigentlich wissen, du hast ja jetzt schon was gesagt, Kochbücher. Ich liebe Kochbücher und ich finde, das ist für mich wie ein Roman, man holt sich Inspiration, kleine Komponenten, wie macht jemand was, weil wenn du von Küchenchef zu Küchenchef gehst oder auch zu den Sous-Chefs, jeder kocht ein bisschen anders und man adaptiert nur das von dem Küchenchef, mit dem man gelernt hat. Und wenn man so durch Kochbücher durchguckt, kann man am Anfang immer so kleine Tipps, Tricks und sowas. Ich liebe Heston Blumenthal zum Beispiel, macht alles im Schnellkochtopf. Finde ich genial. Ich hab keinen, aber ich finde es genial. Und wenn du jetzt sagst, das ist ein Kochbuch, das hilft euch wirklich weiter, das braucht ihr, das müsst ihr haben, welches wäre dieses Kochbuch?
Es gibt so verdammt fucking viele.
Ne? Exakt, aber
das ist also das ist so die gleiche Frage. Sag mal deinen Lieblingsfilm. Da brauche ich echt.
Pulp Fiction.
Echt? Mhm. Okay. Da brauche ich eine Weile, um da so ein bisschen zu überlegen, was worauf kommt's an?
Ja, nee, die Zeit nehmen wir uns.
Ich kann dir sagen, mein allererstes Kochbuch, das ich jemals bekommen habe.
Das, ja.
Und das mich, glaube ich, habe gedacht, es kann mich prägen, ja. Hat es nicht, weil ich sofort ein Rezept sowas von dermaßen verschissen habe.
Aber liegt es nicht dann auch am Kochbuch?
Und es war Pasta kochen.
Ja.
Ich habe Pasta anbrennen lassen. Im Kochtopf. Im Wasser.
Ja, ja. Also offensichtlich nicht im Wasser,
sonst wäre es nicht angebrannt. Ich war im zweiten Lehrjahr und dachte, ich bin Koch. Nein, ich war kein Koch.
Was war das für ein Koch?
Von Jamie Oliver. Ja. Damals. Das habe ich bekommen. Ich hab 2005 meine Lehre angefangen. Da war ich 14,5. Sehr früh.
Das ist wirklich früh.
Ja. Also ich bin ganz normal von der Hauptschule gegangen. Ich war ein sehr fauler Junge, ja. Und bin ganz normal nach der 9. Klasse, nach dem Abschluss, habe ich meine Lehre angefangen.
Mit 14?
Mit 14,5, ja. Mhm.
Du bist so ein verdammtes Kind, Junge. Ja. Unterschrieben, ja. Dass er arbeiten darf, genau. Muss.
Dass er arbeiten muss, ja. Und da habe ich dann, ich bin gerade ins zweite Lehrjahr gekommen, ein Kochbuch von meiner Mom. Ich wollte das unbedingt und habe das gekriegt und Jamie Oliver. Und da kann man schon sagen, wenn du Jamie Oliver siehst, wenn du spürst, wie er kocht, wenn er sehr aus dem Handgelenk rauskocht und auch seine Kochbücher siehst, dann wird dir, genau wie bei Otto Lengi, eine Art von Küche gezeigt, eine Leichtigkeit gezeigt, aber nicht verfälscht.
Ja.
Das ist keine verfälschte Küche, es ist eine sehr bodenständige Küche, ja. Es ist produktnah, also mit wenigen Produkten, ja. Hohen Geschmack zu erzeugen und das schafft auch ein Jamie Oliver sehr, sehr, sehr gut. Und darum würde ich sagen, so
wir können es auch einfach als Jamie Oliver sagen, ja, weil also, er hat so viele Bücher gemacht und man muss sagen...
Seine mediterrane Küche.
Mhm. Gut, die hat er ja mit Gennaro gelernt.
Aber trotzdem, diese Bücher auch, sein Sohn, der auch geil ist. Ne? Ja. Also wenn du sagst, wie die kochen, einfach, das imponiert mir und ich finde, das ist eine Art von Kochen, die auch sehr Spaß macht.
Ist lustig, dass du sagst, denn ich bin ja in der Jury des Deutschen Kochbuchpreises. Mhm. Wenn es ausgestrahlt ist, habe ich meine Punkte schon vergeben und der Sieger ist gekürt. Also ich habe die Kategorie Einfach und schnelle Küche gehabt. Und da gab es auch das neue Kochbuch von Jamie Oliver, One. Und
habe ich auch schon reingeguckt.
Es gab viel Scheiße in der Kategorie, aber es gab auch viel Gutes und das Beste daraus war One. Und ich habe auch beispielsweise Hänsler liegt da hinten noch. Also das kannst du dir nicht geben. I'm sorry, aber das ist wirklich...
Sind wir hier offen? Dürfen wir
das
offen
reden? Das ist verständlich.
Scheiß Kacke. Scheiß Drecks Scheiße.
Es ist ein offener Podcast. Das ist hier ein enger Kreis des Vertrauens. Du kannst hier sagen, was du möchtest.
Abgesehen von seiner Person sind seine Kochbücher einfach nicht. Also ich finde auch seine Hänsler schnelle Nummer. Das ist
ja hier Hänsler schnelle Nummer 2. Und das sieht aus. Also du kommst da rein und da gibt's noch so QR-Codes, wo du quasi auf Videos auf die Website kommst. Und da kommst du eigentlich nur in den hänslerischen Souvenirshop.
Ja.
Mehr ist es nicht. Und das ist dieses ganze
und
Buch.
Das ist nichts anderes.
Wirkt genau. Wie ein weiterer genau. Artikel im Merchandise Store aus dem Hause Hänsler. Und das ist so traurig. 100%. Und wenn du dir aber als Vergleich Jamie Oliver anguckst, der sich mit jedem Buch was Neues einfallen lässt, wo du denkst, Alter, immer noch, nach wie viel Bücher hat er gemacht? 20? Und aus jedem Buch kannst du was mitnehmen. Und du merkst, natürlich ist es auch eine Maschinerie, die dahinter steckt, aber es ist trotzdem gut. Und du lernst mit jedem Buch was dazu. Und das muss man bei Otto Lengi auch sagen.
Ja, er hat gesagt, der hat irgendwie 300 Mitarbeiter, 350. Jim
Oliver?
Otto Lengi. Es ist mehr international. Das ist klar, und das ist eine Maschinerie. Irgendwann ist eine Maschinerie. Aber wie du gerade sagst, merkst du es trotzdem in den Kochbüchern, dass da einfach
das Persönliche drin steckt.
Ja.
Und das ist bei diesem Kochbuch von diesem gewissen Herrn aus Hamburg nicht der Fall.
Apropos, ich bin nächste Woche in Hamburg, da ist nämlich die Verleihung.
Mhm. Also sie war wahrscheinlich
schon. Ja, aber jetzt unter uns. Was machst du nächste Woche? Bist du in Hamburg?
Nächste Woche bin ich in Hamburg.
Ah ja, dann bin ich nämlich abends auf der Gala.
Wann?
Mittwoch.
Mittwoch fahre ich zurück.
Wohin?
Nach Hamburg.
Von Berlin?
Ja.
Ach was?
Ich bin noch bis Dienstag, einschließlich Dienstag in Berlin.
Also Leute, ich muss das ganz kurz, wir müssen kurz was besprechen, okay?
Ich bin bis einschließlich Dienstag in Berlin. Dienstag ist noch die Moderation von dem Musiker, von Sam.
Ja.
Und dann fahre ich nach Hamburg.
Ach guck, ich habe ja schon ein Zugticket gebucht.
Ja, aber noch nicht.
Ach so, du fährst auch mit dem Zug?
Ja.
Ach guck.
Ach guck.
Das ist ja super. Ach guck. Und sag mal, okay. Du hast ja jetzt nicht aus Jamie Oliver gelernt. Wir besprechen ja später, dass wir das auch nur kurz schließen. Ne? Wir haben noch ein paar Momente miteinander. Woher hast du kochen gelernt? Mit 14,5 in der Ausbildung? Oder wie?
Genau,
wie
ich schon gesagt habe, ich bin ein sehr fauler Schüler gewesen. Und teilweise bin ich immer noch ein fauler Schüler. Das gebe ich zu. Lernen ist ein schmerzhafter Prozess oft. Gerade wenn es um Sachen lesen geht und sich fixiert, lange zu sitzen und irgendwas einzustudieren.
Tut dir Lesen weh? tut dir das weh, wenn du manchmal Buchstaben siehst?
Genau, ich war ein schlechter Schüler und mein Vater ist ja Koch. Der ist Koch, wir hatten auch mehrere Restaurants damals. Wir sind in einem Restaurant groß geworden, wir haben unsere Hausaufgaben im Restaurant, haben Stammtisch gemacht, so. Wir haben über dem Restaurant gewohnt. Und so war es für uns. Natürlich, meine Schwestern sind also Hotelfachfrau und Restaurantfachfrau. Meine Mutter hat natürlich auch immer im Restaurant gearbeitet. Die ist eigentlich gelernte Zahnarzthelferin. Und dann war ich so schlecht in der Schule, dass ich gesagt, also so schlecht jetzt auch nicht, aber Kinder lernt was, dass ich einfach nicht wusste, so was will ich machen. Habe ich Bock auf Gastronomie? Ich wollte immer Restaurantfachmann werden. Da hatte ich immer Bock drauf. Ich hatte Bock, direkt am Kunden zu arbeiten eigentlich. Und mein Vater hat gesagt, nee, du machst Koch. Und ich kann dir einen Job besorgen, ich kann dir eine Ausbildung besorgen. Und mit deinen Noten wäre es dir angeraten, die noch anzunehmen.
Das ist spannend, weil mein Vater hat gesagt, du kannst alles machen, was du willst, nur werd nicht Koch.
Ja, und dann habe ich da angefangen. Mein Vater hat da sehr lange gearbeitet in dem Restaurant und hat meinen Chef, meinen Lehrmeister, damals ausgebildet.
Ach was.
Mhm. Also was ist ausgebildet? Sein Chef ist damals gestorben, also ja. Als sie zusammengearbeitet haben, und er hat einen Sohn.
Mhm.
Und dann ist dieser Chef von meinem Vater gestorben und mein Vater hat so lange in diesem Restaurant mit weitergearbeitet, bis der Sohn, mein damaliger Lehrmeister, alt genug war, um das Restaurant selber zu betreiben.
Und das war?
Und das war dann mein Lehrmeister im Endeffekt dann.
Und da hat er auch einen Namen?
Horst Schmidt. Das ist ein Landgasthof in der Nähe. Ich komme ja aus dem Schwabenland, ich komme aus Baden-Württemberg.
Ach stimmt, ich war gerade bei Hamburg. Ja.
Genau, zwischen Ulm und Friedrichshafen. Also so
ist das Allgäu?
Ja, genau, also kurz vorm Allgäu. Bad Waldsee. Und da fährt man eigentlich vorbei, wenn man Richtung Bodensee will, fährt man da auf jeden Fall vorbei, wenn man Schlenker macht. Ein Landgasthof, aber mein Chef ist und war, also war damals sehr jung, der war Mitte, Anfang 30, und hatte so ein bisschen über den Tellerrand geblickt. Der hatte eigene Rinderpatenschaften, wir hatten einen eigenen riesengroßen Kräutergarten, wir hatten einen Gemüsegarten, wir haben das Alpgold in der Nähe, wo die Naturprodukte herstellen, also gerade im Pasta-Bereich, Nudelbereich, da haben wir unsere Produkte genommen. Wir hatten Kräutertage, wo wir spezielle Kräuter behandelt haben. Bei Bio war für uns damals schon
Abfall
Standard. Die Nachhaltigkeit, Regionalität, Saisonalität, war für uns Standard. Und gerade, ich glaube, im Süden von Deutschland ist es nochmal schöner. Also ich sage nicht, dass es schlecht ist in anderen Teilen, nee, aber man hat so im Süden von Deutschland nochmal einen ganz anderen Blickwinkel nochmal auf Produkte, finde ich. Die Qualität der Produkte ist nochmal ein Ticken geiler. Also Käse zum Beispiel, Fisch, Fleisch, da hat man schon so ein bisschen, ja. Genau, das haben wir damals und da bin ich froh darüber und ich bin sehr froh über meine Lehrjahre. Lehrjahre sind keine Herrenjahre, ist ein bisschen blöd, aber es war damals so. Ich war auch ein richtig scheiß Lehrling. Also ich war richtig.
Mit 14,5.
Ja, da sind ganz viele Geschichten passiert, die würden den Rahmen sprengen. Aber genau, und so habe ich gelernt. Also in einem gut bürgerlichen, wir hatten ein Hotel dabei. Aber es war ein gut bürgerliches Hotel von Restaurant
von einem jungen Kochchef geleitet, der auch über den Tellerrand hinausblickt. Und dann haben wir zum Beispiel, der hat über die Wintermonate, Silvester, Weihnachten zugemacht. Mhm. Das gab's bei meinen anderen Lehrkollegen, hat da niemand frei gehabt. Und mein Chef hat gesagt, ich mach zu und ich fahre in Urlaub. Sondern ist dann nach Mexiko, nach Thailand und hat sich da auch neue Inspirationen geholt. So, und dann haben wir da einfach da so ein bisschen reingehört. So, dann gab's zwischen den Maultaschen einfach mal auch eine thailändische Kokossuppe. So, und das war gut. Und er hat da so ein bisschen in der Gegend, was die Regionalität und Saisonalität und die Qualität, so einen Stein losgerollt. Ja.
Das war damals nicht selbstverständlich. Der Bio-Hype, Nachhaltigkeits-Hype, der kam ja jetzt erst. Und du bist ja auch Teil eines Teams, das sich darum bemüht. Ich weiß nicht, ob das noch aktuell ist oder nicht.
Das Format wurde abgesetzt. Es wird nicht weitergeführt. Gut. Weil, nee, also ja, Team Hirschhausen.
Ich wollte jetzt keine Wunden aufreißen.
Team Hirschhausen. Man kann es auch in der ARD-Mediathek nachschauen. Aber wir haben gegen, wie heißt es, Rote Rosen, Telenovela, keine Ahnung.
Ich bin Team
ZDF. Im Mittagsprogramm muss man,
das war ARD.
Und da mussten wir gegen eine Telenovela angehen.
Ja, also das keine Zeit, Chance.
Schaffst du nicht.
Nee, das ist keine Chance.
Und die ganzen, ich sag jetzt mal, Mitte 40, Anfang 50-jährigen Sabines und Brigittes, die sind mit Fackeln auf die Straße gegangen, haben boykottiert, haben zum Boykott dieser Show aufgerufen, weil sie ihre Telenovela zurückhaben wollten. Mhm. Natürlich ist es dann schwer. Es war eine coole Erfahrung, es hat auch Spaß gemacht. Ich bin froh, dass ich habe immer noch den Kontakt zu den Leuten von der Produktionsfirma und
ganz kurz, worum ging es?
Bei der Show?
Ja, es ging um Nachhaltigkeit in der Küche und auch schon in der Landwirtschaft.
Genau, so Team Hirschhausen war so ein, es waren mehrere Experten und ich war der Experte für Ernährung und Kochexperte einfach. Und da ging es um mehrere Faktoren. Es ging um Gesundheit, es ging um Mode, es ging um Alltag, es ging um Sprache, es ging um Soziales und dann eben auch um Kochen und Ernährung. Und ich habe dann den Part behandelt. Dann ging es eben natürlich um, wie hinterlassen wir unsere Welt, wie können wir unseren Fußabdruck, unseren grünen Fußabdruck noch vergrößern, indem wir Sachen nicht konsumieren beziehungsweise konsumieren und worauf müssen wir achten. Und das ist natürlich ein großes Thema, das können wir nicht mehr. Also das ist etabliert, es ist da. So. Mhm. Darauf müssen wir achten, das können wir nicht mehr außer Acht lassen, dass wir das auch nicht nur in unserem alltäglichen Dasein umsetzen, sondern natürlich auch wir als Gastronom, als Köche, als zukünftige Köche, Foodies.
Oder generell als Endverbraucher.
Genau, dass wir das einfach merken und checken. Okay, der Wandel ist da und der muss durchgeführt werden.
Ja.
Nur wie man es macht.
Aber es ist halt schade drum, dass der Sender da dann doch dem Aufruf der Fans.
Ah. Erzähl mir.
Irgendwie hat es mich gerade überkommen. Danke, Lola, für die ganze Schlabbereinheit, falls man es gehört hat. Und wieder ab ins Bett. Es ist halt schade, dass der Dender da diesen wütenden FackelläuferInnen gefolgt ist und das nicht einfach weiter vorangetrieben hat, weil das Thema ist ja einfach wesentlich wichtiger als eine Telenovela.
Aber es war von vornherein, dass die Telenovela pausiert.
Ja.
So, es war auch klar, dass sie weitergesetzt werden sollte. Falls dieses Format jetzt grandios durch die Decke gesprungen wäre, dann hätte sich wahrscheinlich der Sender auch gesagt, okay, lass mal das andere vielleicht irgendwie in eine andere Uhrzeit bringen oder lass es nochmal irgendwie überdenken. Aber es war einfach, ja, falsche Uhrzeit, schlechte Uhrzeit.
Falsche Zielgruppe.
Falsche Zielgruppe. So.
Ja. So. Schade, schade. Nee,
aber das ist, genau, wie ich gesagt habe, ich habe immer noch Kontakt zur Produktionsfirma in Düsseldorf und da wird auch noch was kommen. Mhm. Was es ist, das sehen wir mal.
Hat das mit Rechtsanwalt zu tun?
Mit Parfüm. Power! da wird auf jeden Fall was kommen. Ich freue mich auch drauf und das sind wir mal gespannt, was das nächste Jahr so bringt.
Du hast nach deiner Ausbildung, was ich jetzt so weiß, du warst in Afrika. Du hast einen Foodtruck gehabt und du warst Küchenchef in Hamburg. Kannst du das nochmal ganz kurz alles in eine Reihenfolge bringen?
Ja, kurz, ganz schneller Abriss. Ich bin nach meiner Ausbildung, war ich eine Zeit lang bei einem Verein, da musste ich hingehen, weil ich einberufen wurde. Ich habe mich einen Tag vorher mit einer grünen Substanz, die man rauchen kann.
Ist ja mittlerweile legal.
Achso, ja, ich habe Gras geraucht.
Schore, crack.
Nee, und dann dachte ich mir, okay, ich kann so durch die Musterung kommen. Fehlanzeige. Ich war T2 und wurde dann eingezogen damals. Und ich war damals mit 18 noch nicht so clever im Kopf zu sagen, ich mache Sozialdienst. Sondern ich war damals 18 Jahre jung. Hast du
Bock auf Ballern?
Nee, das nicht. Ich hatte auch keinen Bock auf Bundeswehr. Ich hatte keinen Bock auf gar nichts einfach. Und habe dann gesagt, okay, komm, ich ziehe die 9 Monate durch. Und dann hat sich das Schicht im Schacht. Und dann hat sich das ein bisschen verlängert über die 9 Monate hinaus, weil ich einfach das Geld gesehen habe. Ich habe damals in meinem letzten Lehrjahr, wenn ich darüber nachdenke, das ist unverantwortlich. Also ich war ausgelernter Jungkoch.
Ja. Was hast du bekommen?
Schätze.
1,1.
Da minus 200.
Also 900 Euro?
900 Euro.
Ja,
da kann keiner von liegen.
Krank.
Und dann bin ich zu dem Verein gekommen und dann hat derjenige mir Geld geboten und dann war ich 18 Jahre jung und habe gesagt, oh, Montag bis Freitag Arbeit, pünktlich, Feierabend, Freitag, Samstag, Sonntag frei, Feiertage frei. Ja, mache ich. So, dann war ich da die Zeit lang. Und nach dieser Zeit habe ich mich entschieden, ich will raus aus der Gastronomie, ich will nicht mehr weiterhin Gastronomie machen. Und habe dann eine Bürokaufmannlehre angefangen, beziehungsweise auch fertig gemacht. Und hat dann auch schnell festgestellt, nein, holy shit, nein. Mhm. Und habe dann einen Foodtruck organisiert.
Wo warst du da zur Zeit? Noch im Süden?
Nee, da habe ich bei meiner damaligen Freundin gewohnt, Ex-Freundin, zwischen Köln und Düsseldorf. In Willich heißt das. Und genau, und dann war ich ja aktiv bei Viva Con Aqua tätig und habe da jemanden kennengelernt, der gesagt hat, hey, du machst einen Foodtruck oder du willst einen Foodtruck machen. Ich kenne einen Food, das gibt's in Uganda, das ist da wie bei uns der Döner, das ist famous as fuck in Ostafrika. Lass es doch überlegen, wir gehen da hin, du testest das, du gehst da, machst da ein Praktikum bei einem Straßenverkäufer, die das auf der Straße machen. Wir kommen zurück nach Deutschland, du machst das und die Einnahmen gehen zu Teilen an Viva Con Aqua zurück, beziehungsweise an Viva Con Aqua, die sich für sauberes Trinkwasser auf der ganzen Welt einsetzen. Und das ist eine schöne Idee. Also nicht etwas zu adaptieren und zu sagen so, hey, ich mach das jetzt, ich finde das gut, ich mach das, aber nutze das nur für mich, sondern nee, zu sagen, okay, ich lerne das, ich nehme das mit und gebe das aber natürlich wieder zurück. So.
Was war das für ein Gericht?
Rolex.
Die Uhr?
Genau, es ist so bekannt wie die Uhr, also auf jeden Fall in Ostafrika. Rolex kommt von dem Wort Rolled X und hauptsächlich in Uganda, also in einem Land in Ostafrika, gibt's das da wie Sand am Meer. Und du musst die Straßenverkäufe so vorstellen, die sind so groß wie dein Tisch. So. Und das ist auch genau so ein Stand. Und da ist so auf diesem Tisch, oder es ist sogar kleiner als dieser Tisch, steht eine umgebaute Wäschetrommel. Auf dieser Wäschetrommel ist eine Metallplatte und dann wird die Wäschetrommel von unten befeuert mit Kohle, dann wird die Metallplatte heiß. Rechts steht bei 40 Grad den ganzen Tag über Eier. Tomaten, Kohl, Zwiebeln und Karotten. Ja. Wenn du Glück hast, noch eine Avocado. Dann werden zwei Eier in einen Becher gekloppt. Dann kommt da klein geschnittene Kohl, Zwiebeln, Paprika dazu, Salz, Pfeffer. Dann wird es auf dieser heißen Platte gebacken. Und dann kommt darauf ein Chapati. Ein Chapati ist ein Weizenmehlfladen aus Wasser, Mehl, Öl, Salz. Mhm. That's it. Und das kommt dann da oben drauf und wird dann eingerollt. Und dann hast du Glück. Wenn du Glück hast und der Stand ist gut, dann haben die noch frische Tomate und frische Avocado. Dann belegst du es mit Tomate, Avocado, rollst es auf und have fun. Und es gibt nichts Geileres. Wirklich. Und es gibt echt, es kannst du morgens, mittags, abends, wenn du aus der Disco kommst in Kampala, da gibt's gute Discos, da gibt's eine geile, also man sagt auch, what happens in Kampala stays in Kampala und Kampala
nennt es Las
Vegas. genau, und da das passt und das gibt's überall. Also es ist ganz geil, ich liebe diese Streetfood-Kultur in Ostafrika. Ich bin so, insgesamt das ostafrikanische Essen ist einfach sehr, 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 sehr geil. Das ist sehr geil. Und dann war ich da und habe ich habe ein Praktikum da gemacht mit so einem Straßenverkäufer.
Und hast du gelernt, das Rezept?
Und habe das gelernt, wie man das macht. Genau. Und habe das dann zu Hause in Deutschland, bin ich dann mit meinem Foodtruck 3 Jahre durch Deutschland getingelt, von Streetfood-Festival zu Streetfood-Festival, von Veranstaltungen, von Musikfestival auf dem Southside, was weiß ich, überall hin und habe das Zeug eben verkauft. Und es hat echt gut funktioniert. Und es hat echt, also hätte ich damals gesagt, okay, ich baue das Ding aus, ich erweitere das, ich vergrößere das, ich habe die ganze Produktion in diesem Wagen gemacht. Ich hatte keine Produktionsküche oder so, ne?
Crazy.
Und da hast du eben so einen riesengroßen Stressaufwand immer. Und der nächste Step wäre einfach, ich brauche eine Produktionsküche.
Genau, alles vorbereitet, gehst nur hin, machst es fertig, gut ist.
Und da diesen Step zu sagen, da habe ich gesagt, nee, das ist mir zu gefährlich. Oder ich habe das Risiko, wollte ich nicht eingehen. Dieses, lass es Scheißwetter sein auf dem Streetfood Festival und du machst einfach einen Bruchteil.
Ja.
Oder du machst ein Minus. Und das war zum Beispiel ein Southside. Ich musste 2000 Eier wegschmeißen, weil es Unwetter war.
Hm.
So.
Ja, schlecht zu kalkulieren.
Ja, das
war ja auch gerade davor, das zu machen. Quasi Weihnachtsmärkte etc. mit meinen Suppenständen zu beliefern. Aber es gibt einfach auch oftmals Gerichte, die gehen einfach besser, egal wie gut du kochst. Beispielsweise war es bei mir so ein Pommesstand oder auch ein Crepe-Stand, der wird immer besser laufen, als egal wie viel Mühe du dir gibst für deine Gerichte, Suppen. Ich habe da Toppings, Öle oben drauf gehauen, noch mit frischen Kräutern gearbeitet. Aber so ein Crepe-Stand, der räumt ab.
Der Konsument checkt's oft auch nicht. Der ist einfach.
Die wollen stumpf. Diese Sache haben. Ja. Und manchmal, das ist so diese Weisheit, die ich daraus gezogen habe, die ich auch immer wieder sage, manchmal. So klein, wie wir es den KundInnen da draußen schneiden wollen, so fein wollen sie es oft gar nicht haben.
Nee.
So, die wollen es nicht.
Gib dir nicht so viel, setz nicht so viel Zeit und Mühe in den Schnittlauch, den du perfektioniert hast,
das zu schneiden. Das sehen sie oftmals nicht.
Nee. Also, in Kategorien danken sie es dir, in vielen Läden danken sie es dir, aber oft auch nicht.
Und damit kommen wir eigentlich schon zur nächsten Kategorie. Die nennt sich
die Spezialität des Hauses.
Haben wir das? Ich glaube nicht.
Nee.
Perfekt. Und das ist, du hast gerade so schön über ein Rezept gesprochen. Hast du uns heute auch ein Rezept mitgebracht, lieber Philipp?
Ja.
Was wäre das?
Ich habe gerade einen Apfel.
Du bist aus dem Schwabenland.
Ja. Das kann man auch so sagen und ich schäme mich nicht dafür und ich bin stolz. Ich bin nicht stolz, Deutsch zu sein. Holy shit, geh mal weg mit der Patriotismus-Kacke. Aber ich bin froh, dass ich da geboren bin, dort nicht mehr lebe, aber ich weiß, wo ich herkomme und das ist schön, da zu sein. Ich bin Schwabe. Ich weiß, ihr Berliner seid ja nicht
so. Und deswegen hast du uns heute Lapskaus mitgebracht.
Berlin und Schwaben, ihr seid ja nicht so ganz.
Du weißt, ich bin aus Frankfurt.
Ja, aber du wohnst seit langem schon noch.
3 Jahre.
Okay, du bist keine Berliner. Okay.
Nein. Du bist länger in Hamburg als ich hier in Berlin, glaube ich.
Ich bin mehr Hamburger als du Berliner.
Berliner, ja. Und ich bin ja nicht mal aus Frankfurt, habe nur lange gelebt. Ich bin ja von der Bergstraße, Funkstadt heißt der Ort, sehr nah zu Aschaffenburg und auch zu Heidelberg, sprich eigentlich so zwischen Hessen, Bayern und Baden-Württemberg. Also ich habe da eigentlich keine, ich habe sowieso keinen Regionalpatriotismus, ist mir alles scheißegal. Mhm. Und aber deswegen, ich habe die süddeutsche Küche, die liebe, also mein Kartoffelsalat. Der ist nicht mit Mayonnaise. Ich sag mal, wie es ist.
Danke, danke. Also kann auch jeder da draußen sagen, was er will.
Das macht man nicht. Das ist Quatsch.
Ja.
Benimmt euch. Was soll das denn?
Schmutz.
Welches Rezept hast du uns heute hier mitgebracht? Und ich will jetzt nicht zu viel verraten. Du verrätst gleich zu viel. Denn dieses Rezept wird auch heute wieder verfilmt in einem grandiosen YouTube-Video für euch. Gleich kommt Arthur. Der unterbricht diesen Podcast wieder, indem er einfach kommt.
Vermutlich.
In 10 Minuten, vielleicht 15, wer weiß es schon. Arthur ist genauso zeitlos wie dieser Podcast. Manchmal ist er einfach da. Und das werden wir verfilmen. Und du erklärst mir jetzt mal ganz kurz, was du mitgebracht hast und wie das grob läuft für die, die keinen Bock haben auf ein YouTube-Video.
Genau, wie du gesagt hast, ich komme aus dem Schwabenland. Ich dachte mir, mit dem Rezept kann ich zwei dieser Lieblingsgerichte verbinden. Zum einen die wunderbaren Krautkrapfen meiner Oma. Meine Oma hat Krautkrapfen gemacht. Weißt du, was Krautkrapfen sind?
So ist Kohlrouladen?
Nudelteig und dann wird Kraut angebraten mit Kümmel und Speck und dann wird das aufgewickelt, so wie in so einer Roulade, dann wird das in einen Topf gegeben, dann machst du eine Brühe ein bisschen und dann lässt sie garen. Dann brennen die unten ein bisschen an, dann drehst du sie, dann hast du gegarte Nudeln mit Kraut gefüllt.
Also Dumplings?
Krautkrapfen. Ja, so ähnlich. Ja, es sind schwäbische Dumplings.
Hä? Aber offen. Habe ich noch nie gegessen.
Nee. Okay, musst du machen. Mhm. Und das verbinde ich sehr viel mit Heimat und Oma. Ganz, ganz viel. Oma hat die besten Krautkraft gemacht.
Ja.
Und natürlich Maultaschen. Also.
Herrgott's Bescheißerle.
Bei uns, das ist scheiße. Zu dem Thema Dinge, die im Kühlschrank immer da sind, sind bei uns Maultaschen.
Die vom Bürger?
Meine Kinder lieben Maultaschen. Ja, die vom Bürger.
ohne
Werbung zu machen.
Die gehen schon klar.
Das geht
die
immer.
Gehen schon so,
das
die kannst du auch klein schneiden.
Ja, das machen, ja, so essen wir das. Genau.
Und auch irgendwie auch mal über einen Salat oder sowas. Das geht überall.
Ey, schnelle, du, also wenn du zwei,
egal ob du Kinder hat oder nicht, aber man kennt es immer, kommst nach Hause, schnell kochen irgendwie, du hast keinen Bock so, oder hast gar keine Zeit, dann sind bei uns Maultaschen. Maultaschen, Schupfnudeln und Spätzle sind bei uns immer da, weil angebraten, Ei rein, Speck rein,
ja, Zwiebeln. Drüber,
that's it, meine Kids feiern's.
Glaube ich.
Und das ist, und da sind die Bürgermaultaschen auf jeden Fall ein cooles Ding.
Aber ich denke, ich habe jetzt auf der Einkaufsliste keine Bürgermaultaschen gesehen, also denke ich mal, wir machen die heute selbst.
Genau, und das zweite ist Maultaschen, und wir haben es beide vereint. Maultaschen. Es gibt heute Maultaschen ein bisschen anders, als man kennt es mit Spinat und so.
Und Brät.
Genau, Brät. Viele machen auch kein Brät rein, ersetzen das komplett durch Hack. Wir machen es teils so. Und da machen wir aber auch jetzt noch das Sauerkraut dazu.
Und kannst du ganz kurz mal so sagen, wie der Ablauf ist beim Rezept? Also jetzt nicht Mengenangaben oder so, sondern nur kurz aus dem Kopf raus.
Also ein ganz normaler Nudelteig. Und beim Maultaschen ist es eben ein bisschen so, dass wenn du garst hier ein bisschen länger als jetzt eine Pasta, die du abkochst.
Ja.
Ne? Und deswegen soll es ja schon ein bisschen kompakter sein, der Teig. Und deswegen machen wir Grieß nochmal in den Teig rein. Mhm. Also ein Nudelteig mit Grieß noch zusätzlich dazu. Und dann wird das Sauerkraut ausgedrückt, also Flüssigkeit weg, aber Flüssigkeit wurde aufgefangen.
Also vorher Salz dran und stehen lassen, damit es Wasser zieht?
Also Sauerkraut selber zu machen?
Achso, Sauerkraut, also, Entschuldigung, ich war gerade bei Kraut, Salat, sowas.
Ja, ich hoffe, du hast Sauerkraut.
Ich habe es fertig gekauft, Gut.
Ja, dann würde das noch ein bisschen länger gehen, dass wir das Sauerkraut fermentieren. Genau, da aber die Flüssigkeit aufbewahren und dann wird das Ganze Zwiebeln angebraten, dann kommt das Sauerkraut dazu und dann wird aber durch Kartoffeln kriegt das nochmal eine stärkere Bindung. Dann die Kartoffeln reingeraspelt mit Kümmel. Der Speck wird aber separiert angebraten. Der kommt nämlich on top mit Salbei.
Das Gericht klingt so deutsch. Wir haben eigentlich alles Deutsche in diesem Gericht. Kartoffeln, Sauerkraut, Speck. Habe ich schon Kartoffeln gesagt?
Es fehlen noch Linsen.
Echt? Findest du das deutsch?
Linsen?
Ich habe da sofort die indische Küche vor Augen. Außer natürlich, klar, Linsensuppe.
Die Urlinse, ich komme aus der Alp.
Echt?
Mhm.
Nein, die
Tellerlinse. Ja, eines der ältesten Getreidearten, die kommt aus dem Allgäu, oder beziehungsweise die Linsen. Darum hat man ja früher das Linsengericht. Linsen und Spätzle.
Ja. Du sagst es, ob das was Selbstverständliches wäre, habe ich noch nie in meinem Leben gegessen. Nee. Linsen und Spätzle ist es.
Saure Linsen. Also es gibt Linseneintopf, Linsen mit Wiener zum Beispiel oder so.
Ja, das ist wieder gängiger, aber Linsen mit Spätzle.
Ja, genau, und das isst man bei uns immer mit Spätzle.
Das ist ja quasi Kohlenhydrate mit Kohlenhydrate.
Und also, das ist genau, du bist es, stell mal vor, du bist jetzt so ein richtiger hart arbeitender Kuhhirte und bist auch zu schlechten Zeiten oben auf deiner Berghütte und hast nicht viel Produkte.
Ich fühl's.
Weil alles sehr schnell schlecht wird.
Aha.
Du hast Linsen, du hast Mehl, hält dir immer.
Ja.
Linsen halten dir immer.
Ja.
Du hast vielleicht noch drei Hühner rumspringen, die bei dir im Wohnzimmer rumspringen. Also hast du ab und zu mal ein Ei da. Dann kannst du energiegeladen in den Tag starten, indem du natürlich einen Linseneintopf machst, mit vielleicht noch einer alten Karotte, die irgendwo rumliegt, ein bisschen Sellerie und so, und Spätzle dazu. Also du hast einen Energielieferant.
Spätzle als Suppeneinlage?
Nee, das wird dick gemacht. Also du machst eine dunkle Mehlspitze,
füllst
das mit
Milch, Brühe?
Mit Brühe natürlich auf und machst dann dein Suppengemüse dazu, machst die Linsen dazu, lässt die Linsen einkochen, gibst dann noch ein bisschen Essig ein, dass du ein bisschen, diesen säuerlichen Geschmack hat, garst deine Linsen zu keiner dünnen Suppe, sondern ein dicker Eintopf ist es dann eher, so saure Linsen nennt man das dann, wenn viele mehr Essig reingeben.
Ja.
Und dann gibst du deine Linsen als Beilage dazu.
Das klingt so, als ob es nicht mehr ganz zeitgemäß wäre, dieses Rezept.
Viele da draußen werden mich verstehen.
Aber habe ich jetzt dich eigentlich unterbrochen bei dem Maultaschenrezept? Wir waren Kartoffeln.
Genau, dann lassen wir das einkochen, mit den Kartoffeln, mit der Bindung. Du kannst, wenn du willst. Manche machen es, manche nicht. Ich jetzt ab und zu Hefeflocken, weil ich jetzt immer mehr Hefeflocken zu Hause habe, nutze ich die auch. Und die geben nochmal eine andere
als
Bindung.
Als Geschmacksverstärker, oder was?
Ja, Umami, ne? Es gibt nochmal so einen einfachen Umami-Geschmack.
Ja.
Ich finde es auch ja nicht verkehrt, zum Beispiel, wo ja viele bedenklich finden,
Glutamat. Es ist die Menge.
Ja, genau. Ja. Also, und auch einfach, wo und wie du damit umgehst.
Ja.
Mit allem. Alkohol auch, zum Beispiel.
Ist bis heute auch ein riesengroßes Problem. Zum Beispiel, dass man Glutamat, wenn man Glutamat ausspricht, dann denkt man sofort an eine bestimmte Küche, was hochgradig rassistisch ist.
Und wir beide wissen, dass es da jemand gibt, der euch da ganz viel helfen kann, sich aufklären zu lassen.
Ach ja?
Eating in Berlin.
Oh, genau, richtig. Ja.
Also wenn ihr wissen wollt, was, wenn man dann Fass aufmacht, Rassismus in der Küche, so, also beziehungsweise
eigentlich im Alltag.
Ja, insgesamt, ne, wie man damit umgeht. Und da ist sie ein sehr guter.
Voll.
Guter Ansprechpartner.
Sissy Chen, auch eine Freundin. Ja, ist mir eine sehr, sehr gute Freundin von mir. Die werde ich auch bald hier haben. Hab sie schon eingeladen. Mal schauen, wann wir zusammentreffen. Die ist ja nicht weit, ist ja gleich im Prenzlauer Berg da drüben. Und die erzählt uns das ein bisschen aus ihrer Sicht, wie es denn ist. Ich meine, sie ist Wienerin, muss man sagen, ne? Aber hat chinesische Wurzeln. Und wie es halt ist, auch in Berlin, was eigentlich meines Erachtens eine der offensten Städte ist, mit Menschen aus aller Welt, wie es ist, mit chinesischen Wurzeln durch die Welt zu gehen oder auch Kulinarik zu erfahren. Und ja, genau, ich habe letztens erst mit Le Duc No gesprochen, und er hat auch über MSG, also über Mononatriumglutamat gesprochen, also Glutamat, was die meisten Menschen kennen. Und er meinte, ja, aber kriege ich immer irgendwie Bauchschmerzen, Kopfschmerzen, sonstiges von. Ja, es wurde inflationär von sehr schlechten KöchInnen da draußen benutzt, die keine Ahnung haben von Küche und einfach dadurch Geschmack erzeugen wollten. Ob das, egal, es gab es in ganz vielen Küchen, aber man hat es dann irgendwann mit der chinesischen Vorstadtküche irgendwie in Verbindung gebracht. Wenn man aber ganz authentisch chinesisch essen gehen würde, dann würde man sehr schnell merken, dass das nichts damit zu tun hat. Sprich, es wurde quasi von schwarzen Schafen zu einem kulturellen Problem gemacht mittlerweile, wie ich finde. Und dass man quasi das sofort miteinander assoziiert und auch Glutamat als schlecht. Also ich meine, das ist dieser typische Umami-Geschmack. Also das ist ein anderes Thema, da können wir jetzt noch wirklich ausholen. Ich werde das, glaube ich, mit Sissy.
Das ist ganz gut. Also ich bin gespannt. Ich bin gespannt auf die Folge.
Ja.
Und ich habe mir auf ihren Raten auch nochmal Mai, also wie heißt ihr Kanal?
Mai T?
Ja, also die...
Von ZDF Neo?
Ja, genau. Nee, also die macht ja auch mit Funk, ne?
Also du meinst MyLab, MyT? MyLab,
genau, MyLab, ja, genau. Und die geht dann nochmal intensiv in einem YouTube-Video auf dieses Thema Glutamat ein. Und das ist ganz interessant. Das ist ganz cool. Da hat eben Eating in Berlin, wie heißt die? Oh, sorry.
Sissy.
Da hat Sissy den Tipp gegeben, ey, guckt euch das von MyLab an.
Ja.
Das wird euch noch ein bisschen die Augen öffnen. Und das ist richtig so. Das ist ganz cool.
Da wollte ich auch mein Format, mein neues Wissensformat zu nutzen. Ich habe, es nennt sich, kleiner Spoiler, falls es noch nicht draußen ist, kulinarisches Wissen in unter 60 Sekunden. Und da will ich gerade so Themen mal behandeln, ne? Also so Tiefkühlgemüse besser.
Vergesst Funk, geht zu Tim und schaut's euch da an. Tim, da hat das Thema.
Schauen wir mal, wie die Themen gewählt worden sind. Okay, wir haben jetzt die Masse.
Die
Hefeflocken.
Genau. Und du lässt es dann, also du machst eine sämige Mischung.
Ja.
Und hast ja dein, die Mischung lässt du dann auskühlen und gibst es dann zu deinem Brät, Petersilie, Paprika kommt noch rein, was kommt noch? Ich hab's aufgeschrieben.
Jede Menge.
Einiges kommt da rein, Salz, Pfeffer, Semmelröse, Ei. Und dann machst du eine schöne...
Hast du Paprika aufgeschrieben? Nee, hast du nicht.
Nee,
ah, Paprikapulver meinst du?
Ja, genau.
Oh, Gott sei Dank.
Ja. Und wird dann eine schöne Masse gemacht und dann wird der Teig ausgerollt.
Mhm. Bei die der kalte Masse wahrscheinlich rein.
Genau, dann wird, also du, bei der Masse, die wir jetzt heute machen, schaffen wir zwei Rollen. Und dann wird die Masse darauf bestrichen. Man kann die Seiten jetzt mit Ei bestreichen.
Ja.
Muss man nicht.
Okay.
Kann man. Und dann wird das eingerollt mit Hilfe von einem coolen Move, den ich euch zeige. Schaut das YouTube wieder. Dann wisst ihr, wie man Maultaschen professionell aufrollt.
Ich bin sehr gespannt, weil ich habe es einmal in meinem Leben gemacht, auch mit einem Schwaben. Und man muss es ein paar Mal gemacht haben.
Und nein, also es ist. Ja. Also was? Ich glaube, es ist einfach nicht schwer.
Also du musst aber, wenn die halt so quasi, weiß nicht, kannst du ja diagonal legen oder auch.
Es gibt verschiedene, genau, es gibt, und da spalten sich natürlich auch die Geister.
Ich würde ganz gerne diese Diagonalen mal lernen.
Ich mach's eben so, ich roll sie einfach nur auf.
Okay, das heißt, sie sind einfach eine gerade, dann schneidest du die und dann sind gerade.
Mit einem Kochlöffel portionieren und dann. Viele schneiden es durch. Es reicht, wenn du ein bisschen Druck drauf gibst, dann verschließen sich die Enden schon.
Mhm.
Und bei unserer Masse ist es gar nicht so wild, dass sie die Enden nicht komplett verschließen, weil die Masse so kompakt ist, dass es eigentlich relativ safe da drin ist. Und dann werden sie gegart und einfach nur mit dem Salbeibutter, wir machen noch eine Salbeibutter und dem Speck.
Ja.
Also Salbei.
Ich habe Speck und Salbei.
Genau, lassen wir so ein bisschen Speck aus und da machen wir so eine Salbeibutter und die kommt dann eigentlich, also zu Hause oder bei uns im Schwabenland isst du Maultaschen abgeschmelzt mit abgeschmelzten Zwiebeln.
Ja.
Schön auslassen.
Glasig.
Genau. Dann
gegebenenfalls in Brühe oder mit Bratensoße.
So. Ich koche die meistens in Brühe und lasse sie dann, serviere dann mit ausgelassenem Speck und glasigen Zwiebeln.
Genau. Und ich dachte mir, ja, also wir lassen sie auch, wir kochen sie ab mit Salzwasser. Du kannst ja aber natürlich auch in Brühe abkochen.
Ja.
Geschmacklich ist es natürlich geil, so passt ja auch. Und wir machen einfach nur ein bisschen diese Speck- und Salbeibutter dazu.
Perfekt, freue mich sehr drauf.
Und wenn wir dann noch Zeit haben,
ja,
was ich wahrscheinlich nicht glaube, aber da habe ich ein bisschen deine Zwiebelmenge erhöht, können wir noch ein geiles Zwiebelpüree machen.
Finde ich geil.
Das passt auch noch dazu.
Vielleicht können wir das ja auch dafür das andere Rezept streichen, weil wir wollten eventuell, ach, ich erzähle nicht genug. Ich würde sagen, wenn ihr Bock habt auf die Rezepte, dann schaltet jetzt auch mal auf YouTube ein. Das Video ist jetzt online und schaut auf jeden Fall bei Philipp vorbei auf dem Instagram-Kanal. Ich werde es gemeinsam mit dir posten, den Trailer dazu auf jeden Fall, sodass die Leute direkt wissen, wo sie anklopfen können. Und ich weiß nicht, wann Arthur reinkommt. Deswegen würde ich jetzt sagen, hier kommt die letzte Frage für dich. Denn vielleicht hast du gerade keine Maultaschen vorbereitet, keine Zeit zum Kochen. Und dann gilt es zu fragen, wo gehe ich hin? Und diese Kategorie nennt sich
Das streichelt dir das Zäpfchen.
Denn in diesem
Das ist so geil. Ihr müsst, also ihr seht es nicht. Aber wenn Tim die neuen Themen ankündigt, ist er mit voller Emotion und voller Überzeugung spricht er in sein Mikro, als wenn er ein Synchronsprecher für einen Porno wäre.
Ja, aber ich habe mir selber auch, dass ich finde, ich finde, die sind okay geworden, oder?
Darum muss ich auch schmunzeln. Ich finde es gut. Ich finde es gut.
Danke, danke. Und ich will wissen, wo lässt du dir gerne mal das Zäpfchen streicheln? In welchem Restaurant? Weil, also, es gibt ein Restaurant, kann in ganz Deutschland sein. Am besten wäre es natürlich, wenn unsere Zuhörer und Zuhörerinnen da auf jeden Fall einfach hinfinden, sprich Deutschland und nicht irgendwie in Amerika. Und diese Empfehlung, die würde ich jetzt ganz gerne von dir hören.
Entschuldigung da draußen, wenn ich jetzt irgendjemand damit ankreide und der sich sagt, ja, warum hast du nicht meins gesagt? Aber da müsste ich schon wieder so ein bisschen ausholen. Das ist ein bisschen bescheuert. Weil der jetzige, also der Küchenchef, der da gearbeitet hat, der ist da nicht mehr. Trotzdem ist es für mich eines der besten Läden in Hamburg. Immer noch. Das Hako in Hamburg, da hat früher ein sehr guter Freund von mir, Sebastian Zahoy, gearbeitet, der, wenn diese Sendung ausgestrahlt wird, wahrscheinlich gerade in Norwegen sich befindet. Da arbeitet er jetzt bald für ein halbes Jahr in einer wunderbaren Küche.
Hast du schon in welchem Restaurant?
Nee, müsste ich mir mal fragen, weiß ich jetzt nicht, wo er arbeitet. Aber Namen auf jeden Fall. Und er war früher Küchenchef im Hako. Das hat er auch mit aufgemacht, mitbetrieben. Und das ist für mich die norddeutsche oder nordische Küche, nicht norddeutsche, nordische Küche, mit einer unglaublichen handwerklichen...
Nordisch-skandinavisch oder nordisch-deutschland-nordisch? Ja,
also, genau, auch deutschland-nordisch, so ein bisschen alles, was überhalb von Hamburg liegt.
Das ist nicht viel, du.
Ja, Schweden, Norwegen, Finnland, so, aber alles nordische Produkte sehr mit einer unglaublichen handwerklichen Facharbeit, die dann da ist. Also wird alles selber gemacht und wunderbare Fine Dining Küche. Für aber trotzdem einfach auch bezahlbar.
Ja.
Und für Leute, die sagen so, holy moly, bisschen viel, es lohnt sich. Auf jeden Fall.
Das Hako ist schon seit langer Zeit auf meiner To-Do-Liste, wenn ich in Hamburg bin. Und generell der gesamte Norden, den finde ich so spannend und interessant. Irgendwann ist für mich Kopenhagen beispielsweise dran. Ich liebe die Inspiration aus der Küche. Und das, vielen Dank für den Tipp, das ist notiert.
Noch ein Tipp, die so ein bisschen auch, ich weiß ja auch, auf asiatische Küche stehen. Ein Kumpel von mir hat ein neues Restaurant aufgemacht in Hamburg. Das jetzt, ob man das Jing Jing, ich glaube eher Jing Jing ausspricht. Grandiose thailändische Küche, Valentin.
Und thailändisch?
Thailändisch. Mhm. Thailändische Küche, aber so fucking authentisch. Und so, wie sagst du immer, das fickt dir das Fressbrett.
So. Wow, das würde ich niemals sagen.
Doch.
doch.
Valentin und Wena, die haben da ein sehr großes Ding aufgebaut.
Wie heißt das? Jing Jing Ding Ding?
Also J-I-N-G. Und das ist Jing Jing.
J-I-N-G, J-I-N-G.
Genau.
Und das andere ist Hako. Ja. Kennt man beides.
Das zeigt, dass du alles auch kannst. Also auch wenn du jetzt Die zwei kommen nicht aus Thailand.
Ja.
So, aber sie beschäftigen sich einfach intensivst mit diesem Thema. Und die haben da etwas geschaffen, was sehr, sehr, sehr fucking authentisch ist. So. Und was dem auch einfach, da gehen Leute hin und sagen so, ja, das ist natürlich vom Aussehen her viel ästhetischer. Sehr, sehr ästhetisch. Und die legen da auch sehr viel Wert auf die auf
Präsentation.
Genau. Aber es ist trotzdem noch einfach das, was es so, wie es sein sollte, schön, auch in Thailand. Und das macht sehr, sehr viel Spaß, da zu essen. Das ist eine gemütliche Atmosphäre. Du kannst direkt am Küchentresen sitzen, guckst in die Küche rein, du hast einen Schnack.
Ich finde, die thailändische Küche ist ganz oft in Deutschland falsch dargestellt.
Ja, voll.
Und das ist nicht wirklich, ich habe Kochbücher aus Thailand, das sind die dicksten Kochbücher, die ich habe. Ja. Und es gibt für jeden Bereich in diesem Land eine eigene Küche. Ja. Aber die ist nirgendwo in Deutschland wirklich dargestellt. Ja. Es gibt immer den gleichen Scheiß, wenn ich es mal so sagen darf. Ja. Und deswegen ist es schön, es gibt, glaube ich, auch hier in Berlin eins, das hat einen Stern, ich weiß gar nicht, auf ein sehr, sehr hochwertiges Fine Dining, da merkst du eigentlich, was die thailändische Küche, eigentlich wofür sie steht und was sie kann. Ja. Aber so ein Zwischending aus diesem Ramsch und Fine Dining muss ja nicht immer sofort ein Stern sein. Das suche ich noch. Ja. Das ist vielleicht genau das Richtige.
Auf jeden Fall. Da ist ein wunderbarer Patissier, der arbeitet. Der macht auch super Desserts. Und das zeigt einfach, dass Kochen oder Gastronomie oder Küche insgesamt, ist wie ein Swingerclub.
Jetzt bin ich gespannt, wie du den Boden kriegst.
Küchen, Kochen ist wie im Swingerclub.
Ja.
Mit noch einem Satz dazugefügt. Also du alles kann, nichts muss und vieles darf.
Mhm.
Also weißt du, du darfst vieles probieren.
Ja.
Vieles solltest du vielleicht nicht machen.
Ja.
Aber du kannst alles ausprobieren.
Das ist ein wunderschöner Beruf und ein schönes
nichts
Gleichnis.
Muss aber, weißt du, und darum verbiete niemand, wie er sein Gericht macht.
Ja.
Sag nicht, diese Carbonara, also ja, und Carbonara ist ein gutes Thema, weil du machst die fucking sehr geile Carbonara. Ich habe sie auch schon selber gemacht, muss einfach eingestehen, das ist eine sehr gute Carbonara.
Danke.
Aber wenn irgendjemand sagt, da geht schon los, da spalten sich natürlich auch die Geister. Ich will aber meine Carbonara gerne in einen Schuss Sahne
reinmachen.
Oder ich überbacke mein Schnitzel mit
Ananas.
Und Käse. Oder Hollandaise. Hey, let's do it. Mach es. Cool, geil. Und ich musste mich wieder einer Kommentare auseinandersetzen, die ich nicht ganz nachvollziehen kann. Nämlich sage ich, fülle eine Roulade mit Karotten, Zwiebeln und Speck und Pflaumen. Und die, wenn du dem Deutschen seine Essiggurke, sein Speck und seine Zwiebeln wegnimmst, dann jagt er dich mit Fackeln durchs Dorf.
Das ist richtig. Ich bin noch diesem ganzen Thema auf der Spur. Es gibt so einen Begriff, das nennt sich Stunt Food. Weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast. Und es gibt einige Kanäle da draußen und ich meine, ich will ja auch mit meinem Kanal eine Botschaft senden, nämlich, dass quasi Rezepte immer funktionieren müssen. Es bin halt auch für die Klassiker, aber ich möchte so ein bisschen den Leuten die Weisheit oder die Möglichkeit geben, mit Baustellen was Eigenes aufzubauen. Sprich, es ist was du sagst. Aber leider resultiert bei vielen Kanälen da draußen sogenanntes Stuntfood. Das ist quasi für die Kamera geil, aber ich kann von hier aus sehen, das wird nicht gut schmecken.
Ja.
Es gibt auch einen Kanal, der macht Folgendes. Is it Stuntfood or is it good food? Und das fehlt in Deutschland, finde ich. Jemand, der kritisch mal ganz kurz über die Kanäle vorschaut und mal kurz sagt, Leute, das, was er euch oder sie euch da präsentiert, das ist der größte Scheiß, den ihr euch, den könnt ihr euch sparen, das ist Lebensmittelverschwendung und Geldverschwendung.
Ja.
Und deswegen ist es, klar, probiert euch aus, aber habt auch ein bisschen einen Sinn dafür, wie Aromen funktionieren, harmonieren, Respekt vor den Lebensmitteln. Also
voll. Und ich glaube, dass es, und darum sage ich, vieles darf oder vieles kann. So, Kochen ist auch, solange es chemisch, physikalisch geht vieles einfach nicht und wird nie funktionieren, dann lass es. Dann versuch es nicht, weil das geht nach hinten los. Und versuch es nicht zu verkaufen, als wäre es das, sondern sei dann einfach dir treu und mach was draus. Das ist schon das, was ich sage. Also wenn du Content betreibst oder dann kochst und das nach außen publizierst, dann mach das normal. So, mach es nicht irgendwie für die Show. Und das machen viele, das, wie du sagst. Also wenn du jetzt auch in dem Kreise, in dem wir uns bewegen, gucken, da gibt's genug Leute, die einfach nur mehr Schein als sein sind.
Die Show machen quasi. Ja. Philipp, ich sehe gerade mit einem Blick auf die Uhr, wir sind jetzt fast bei 1,5 Stunden und wir könnten auch noch weiter reden, bis Otto kommt, klar, absolut. Denn ich bin sehr, sehr froh, dass du da bist. Es ist immer schön, hier alte Freunde sitzen zu haben, aber ich kann mir auch vorstellen, dass du bestimmt wiederkommen würdest, wenn ich dich darum bitte. Und dass du, ich weiß nicht, ob du es dir vorstellen kannst, du bist ja öfter in Berlin, eigentlich mir einen Besuch abzustatten, wenn du in Berlin bist, weil bei dir tut sich so viel. Ob jetzt über Chefkoch oder andere Projekte, die du, können wir gleich noch drüber sprechen, was noch bei dir vorsteht, aber vielleicht einfach ein bisschen updaten aus Kulinarik, aus Gastrosicht, aus Creator-Sicht. Du machst sehr viele Dinge, du bist umtriebig und das würde mich sehr interessieren. Schon mal vielen Dank für deinen Beruf, für dein Kommen und deinen Beruf, was du so machst in deinem Leben,
nicht wahr? Zu dem mein Vater gezwungen hat.
Und wenn du mir jetzt noch, hast du Pläne, hast du Träume? Was ist da los bei dir? Wo soll die Reise hingehen in dieser Zeit? Was können wir erwarten? Darfst du schon drüber sprechen?
Nein.
Dann lassen wir es.
Nein, also ich, ja, es wird was passieren, es wird ganz tolle Sachen passieren, die kann man so nicht sagen, weil sie einfach noch in Babyschuhen stecken, aber es wird ganz cool. Ich beschäftige mich gerade einfach, und das ist, ja, mit meinem Job so. Ich vernachlässige ein bisschen meinen Account und kann da wenig gerade produzieren, weil ich einfach viel Sachen mache für die ich, Leute, die ich arbeite, so. Aber ist okay. Es wird was kommen, so, und darauf freue ich mich. Bis dahin genieße ich ganz viel Zeit mit der Family.
Ich würde sagen, bleibt dran, schaut bei Philipp vorbei. Philipp Zitterbart auf Instagram. Ich verlinke ihn nochmal in den Shownotes und ihr kriegt das sowieso mit über meinen Instagram-Kanal oder über gemeinsame Postings, whatever. Philipp, ich danke dir vielmals, dass du da warst. Ich bitte dich jetzt darum, die Hühnersuppe aufzuessen. Lola hat deine Jacke eh schon in Beschlag genommen, dahin, wie ich auf der Couch sehe. Das heißt, du kommst hier eh nicht weg. Es war mir eine große Freude. Ich danke dir sehr für dieses Buch. Das ist nicht selbstverständlich. Das ist wirklich ein tolles Geschenk. Vielen Dank nochmal und ich hoffe, wir hören uns hier wieder. Sehr
gerne. Ja, ich hoffe es auch und danke für die Einladung.
Danke. Danke fürs Zuhören. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.